sagen? Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Halleluja. Gott ist ein guter Gott und das ist ein liebender Vater und wir sind seine geliebten Kinder. Halleluja. Lob und Dank. Und der Friede Gottes erfülle uns und regiere in unseren Herzen. Ich lade dich ganz herzlich ein zu diesem Thema. Das ist ein provokatives Thema. Vor Gott sind wir alle gleich. Da gibt es kein Männlein und kein Weiblein. Keinen Armen und keinen Reichen. Bei Gott sind wir alle gleich. Da gibt es niemanden, wo jemand geistlicher als der andere. Wir sind alles vor Gott Gottes Kinder. Weißt du, der liebe Gott hat so viele Kinder. Preis dem Herrn. Und denk drüber nach, wie gesegnet wir alle sind. Wir sind vor Gott alle gleich. Und ich betone, alle. Da macht Gott keine Ausnahme. Das sind Afrikaner und das sind Chinesen. Und Chinesen lieben wahrscheinlich ganz besonders viel, besonders stark, weil da so viele von ihnen sind. Fast 1,4 Milliarden Menschen. Die Inder, praise Gott, Gott liebt die Menschen. Die Menschen, wo wir denken, die sind nicht so, die haben mehr uns zu bieten, mehr uns zu geben. Die haben etwas von Gott bekommen, was vielleicht die anderen nicht haben. Lob und Dank. So, und Gott liebt die Afrikaner. Wenn wir sie anschauen, verstehst du, er ist bei ihnen, sorgt für sie und trägt sie und wir nehmen sie auf und machen Platz für sie. Weißt du, das ist auch in unserem Land, verstehst du, wir fragen uns, warum Gott die Völker so durcheinander mischt. Gott hat eine Absicht, damit es niemand sagen kann, das ist unser Land. Das ist Gottes Land, preis Gott. Gott liebt alle Menschen, das ist mein Thema. Ich lade euch ein, ganz herzlich für Freitag. Freitag wird das Thema sein, mach das Beste aus deiner Krise. Weißt du, wir kommen alle in Krisen. Es gibt keine Ausnahmen. Auch der Gläubige, der hat so viele Kämpfe, manchmal sogar mehr Kämpfe als der normale Bürger. Verstehst du, der wird so geplagt und so angegangen und so angestürmt. Da machst du was für den Herrn Jesus und da kommst du mit in die Stürme hinein. Denk an die Überfahrt nach Gardara. Mit Jesus in dem Boot, verstehst du, und die fuhren beim schönsten Sonnenwetter, bei 35 Grad in der Sonne, verstehst du, und eine schöne Temperatur und dann plötzlich dieser heftige Sturm, diese Fallstürme. Samstag wird das Thema sein, dein Glaube bestimmt dein Schicksal. Das, was du glaubst, ich habe das lernen müssen. Ich habe gedacht, wenn ich Jesus habe, dann er bestimmt mein Leben. Nein, aber der Herr Jesus hat mich etwas gelehrt. Ich muss glauben, nach deinem Glauben wird es geschehen. Du bestimmst dein Schicksal, deinen Zustand, deine Situation, deine Gefühle. Du bestimmst, was um dich herum passiert. Du baust deine Welt. Du baust deine Welt. Das wird das Thema sein am Samstag und am Sonntag. So Gott will und wir leben. Ich sage immer wieder, so Gott will und wir leben. Es könnte die Entrückung dazwischen stattfinden. Dann sind wir nicht mehr da. Da treffen wir uns im Himmel. Halleluja. Und dann singen wir dort Halleluja. Wenn Friede mit Gott meine Seele hier unten hat es erfüllt. Jetzt bin ich zu Hause. Dein Glaube muss wachsen. Das ist mein Thema. Unser Glaube muss wachsen. Also wir werden am Wochenende über den Glauben miteinander sprechen. Vor Gott sind wir alle gleich. Also das ist meine These, die Botschaft, die ich bringe. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis kommen. Gott will, dass allen Menschen gut geht. Gott will, dass alle Menschen gesegnet werden. Leider werden manche nicht gesegnet. Wir fragen uns nachher auch, warum. Und ich habe auch eine kleine Antwort, auch warum. Aber jeder Mensch ist grundsätzlich, damit wir das Bild verstehen, er ist ein Geschöpf Gottes, er ist das Ebenbild Gottes. Gott hat jeden Menschen gleich gemacht. Jeder Mensch hat zwei Augen, zwei Hände, zwei Füße normalerweise. Jeder Mensch hat einen Kopf und alles, was da drin ist und nicht drin ist. Es liegt alles liegt am Menschen selbst. Wir stammen zwar alle von Adam und Eva, aber damit ist niemand besser und niemand schlechter. Deshalb sind wir von Adam und Eva abstammend, damit niemand sagen kann, ja, ich komme aus woanders. Verstehst? Nein, wir kommen aus der gleichen Sippe, aus der gleichen Blutsgruppe, aus der gleichen Fabrik. Wir sind von Gott so gewollt und dergleichen. Vor Gott sind wir alle gleich. Und diese Wahrheit müssen auch die Religionen kapieren. Die Religionen begreifen das nicht. Die denken, wir Katholiken, wir Protestanten, wir Evangelische oder wir Pfingstler, wir Charismatische, wir sind besser. Oder wir Moslems, wir Buddhisten. Vergiss die ganzen Religionen, das ist ein religiöser Schmarrn. Wir Juden, verstehst? Niemand ist besser und niemand ist schlechter. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Meine Bibel sagt in Römer 3, sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Da ist keiner besser und da ist keiner schlechter. Sie sind alle Sünder, sie sind alle verloren und sie müssen alle gerettet werden. Jesus starb für alle Menschen, nicht nur für die Weißen. Er starb auch nicht nur für die farbigen Geschwister. Gott starb für alle Menschen. Gott starb nicht für die Amerikaner oder die Russen oder für die Christen. Nein. Jesus Christus wurde geopfert für die ganze Welt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es ist unheimlich schwer, gerade für die Kirche und Religion zu akzeptieren, dass Gott alle Menschen liebt. Im Himmel wird es keine Katholiken geben, keine Protestanten geben, keine Moslems geben, keine Buddhisten geben, keine Pfingstler, keine Charismatiker. Da werden sie alle gleich sein im Reich Gottes. Weißt du, besonders die Juden, die denken, sie sind was Exklusives, was Besonderes. Und sie danken. Und sie danken, dass sie nicht Heiden sind. Aber Gott liebt auch die Heiden. Auch für die Heiden ist Jesus gekommen. Und was ist Heiden? Das sind die Menschen aus den Nationen. Diese Völker. Gott liebt Menschen aus allen Nationen. Jesus starb für alle Menschen. Er hat sie alle erlöst. Auch wenn sie nicht an ihn glauben. Jesus ist auch für die Menschen gestorben, die nicht an ihn glauben. Versteht das, begreift das. Das ist ein Geheimnis. Jesus will auch diese Menschen retten. Jesus geht auch diesen Menschen nach. Er steigt sogar in das Gefängnis. Wir lesen, als er starb, er stieg hinab in die untersten Örter der Hölle und hat das Gefängnis gefangen genommen und predigt dort den Geistern, die dort sind, die nichts gehört haben oder nichts geglaubt haben, nichts glauben wollten, womöglich. Auch ihnen gepredigt und hat das Gefängnis eingepackt, in einen Sack gesteckt und gerettet. Du musst das Bild verstehen. Lies mal die Bibel. Gott hat die ganze Welt geliebt und liebt sie immer noch. Gott hat die Welt bis heute geliebt. Gott liebt die Welt. Weißt du, er lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Das ist es. Gott macht da keinen Unterschied. Der sagt nicht, die Christen kriegen mehr Sonnenschein. Nein, die kriegen womöglich noch mehr Stürme und mehr Erdbeben und mehr, was weiß ich, irgendwelche Überschwemmungen. Die kriegen genau das Gleiche. Alle werden gleich behandelt bei Gott. Gott liebt die Sünder. Gott liebt die verlorenen Söhne und Töchter. Gott liebt die und er steht da und wartet, bis dein Sohn nach Hause kommt, bis eine Tochter nach Hause kommt. Gott macht nichts umsonst oder vergeblich. Er hat die Menschen geschaffen und er will, dass alle Menschen gerettet werden, auch die gefallenen Menschen. Und wir fragen uns manchmal, warum gerade auch die Gefallenen, weil die Starken will er zum Raube haben. Die Starken will er retten. Sie sind seine Geschöpfe. Auch sie will er segnen. Auch sie sollen das Wohl und das Heil Gottes erleben. Gott liebt den Sünder. Er liebt nur die Sünde nicht. Verstehen wir? Gott liebt den Sünder, aber nicht die Sünde. Gott liebt die Katholiken, aber er liebt nicht den Katholizismus. Gott liebt die Moslems, aber er liebt nicht den Islam. Gott liebt die Buddhisten, aber nicht den Buddhismus. Wir müssen verstehen, Gott sieht das Herz und nicht das Äußere, diese Fassade. Für Gott ist nicht das Äußere, dieses ganze Klimbim und alles. Nein, Gott hasst die Sünde. Er liebt aber den Sünder. Und Jesus nimmt die Sünde an. Das ist das Evangelium. Und wir alle sind von der Gnade Gottes abhängig. Die Großen wie die Kleinen, die Armen wie die Reichen. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Da wird niemand bevorzugt und niemand benachteiligt. Werden alle angenommen. Bei Gott sind alle gleich. Gott sieht das Herz. Gott sieht nicht die Person. Gott sieht nicht, ich stamme von einem christlichen Haus, von einer christlichen Familie. Ich bin in Deutschland groß geworden. Gott interessiert sich nach dem ganzen Nationalitätenfimmel. Römer Kapitel 2, Vers 11. Es gibt kein Ansehen der Person vor Gott. Es gibt kein Ansehen der Person vor Gott. Das ist die Botschaft des Römerbriefes. So, alle Menschen haben gesündigt, alle Menschen sind erlösungsbedürftig, alle Menschen brauchen die Gnade Gottes. Ohne der Gnade würdest du nicht leben, würde ich nicht leben und würden die anderen auch nicht leben. Wir brauchen alle miteinander die Gnade Gottes. Jesus starb für alle Menschen. Das ist Evangelium, auf das alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Weißt du, Gott hat den Teufel verdammt. Das Gericht geht in diese Welt über den Teufel, nicht über die Gläubigen und nicht über die Menschen, das Ebenbild Gottes. Und Gott hat die Menschen geschaffen, sie sollen dem Teufel das Gebiet wegnehmen und sein Terrain erobern. Und ich glaube nicht an die humanistische Lehre und Parole, was sie da predigen, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, verstehst du? Ich glaube das nicht. Gott macht das, nicht Humanismus, nicht die Französische Revolution, die hat es nicht fertiggebracht. Der Teufel schafft nur Ungleichheit. Seit der Französischen Revolution haben wir mehr Ungleichheit denn je zuvor. Nur als Beispiel. Die Armen werden immer ärmer und die Reichen immer reicher. Das ist, was Humanismus geschafft hat, was Materialismus geschafft hat, was Kapitalismus geschafft hat. So, was der Kommunismus geschafft hat. Weißt du, die wollten auch Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Kommunisten, was war? Die Funktionäre wurden reicher und stärker, die haben die Macht ausgeübt. Das sind dann die neuen vertauschten Rollen gewesen in der damaligen Gesellschaft der Sowjetunion. Nur in Gott sind wir alle gleich. Nicht im Humanismus oder den Menschen. Da denkt er, ich bin der Größte, ich bin der Schärfste, der Geilste, was weiß ich. Weiß, die Menschen denken ungleich. Vor Gott sind wir alle gleich. Vor Gott, weißt du, wenn Gott einen sieht, sieht er alle. Er weiß, wie sie alle sind. Und wir Menschen bleiben Menschen, auch wenn sich die Vorzeichen geändert haben. Ob der Mensch aus der Steinzeit oder der Mensch aus dem Atomzeitalter. Der Mensch ist gleich und bleibt gleich. Die Mentalität bleibt gleich, sein Wesen, sein Charakter bleibt gleich, der Mensch ist eine Bestie ohne Gott und entwickelt sich negativ. So, wir sind vor Gott gleich. Wir haben die Gleichartigkeit. Gott sieht, wenn Gott die Menschen anschaut, er sieht den Adam und alle Adamskinder und alle Evaskinder, er sieht alle, wie sie sind miteinander verwandt und dergleichen, aber sie sind, sie selber von sich aus, sie sind ungleich, von sich aus sind sie ungleich, aber der Geist Gottes, die Liebe Gottes bringt uns zusammen, macht uns, bringt uns auf einen Nenner und das ist, was Gott uns gleich macht. Vor Gott werden wir gleich gemacht. Wir gehören nicht zusammen, nur weil wir Menschen sind, nein, sondern weil wir die Geschöpfe Gottes sind. Deshalb gehören wir zu der gesamten Schöpfung. Wenn irgendein Lebewesen versagt, hier, wenn der Wolf ausgerottet wird, dann gibt es Chaos bei uns. Nur als Beispiel, so der ganze Natur, alles gehört zusammen. Das ist ein großer Topf. Wir sind Ebenbild Gottes, wir tragen das Monogramm Gottes in uns. Und erst durch Gott sind wir frei. Durch Gott sind wir Brüder. Durch Gott sind wir gleich. Durch Gott und nicht durch Humanismus. Das ist blöder Quatsch. Der Humanismus versklavt die Menschen, fördert nur die Ungerechtigkeit und trennt die Menschen. Die Humanisten regieren und arbeiten nach der Methode. Studier genug die Geschichte. Trenne und herrsche. Trenne und herrsche. Trenne und herrsche. So regieren sie. Nur trennen. Die einen und so weiter. Und die einen haben es, die anderen haben es nicht. Und dann werden sie neidisch und aufeinander gehetzt. Nur der Geist Gottes eint uns. Nur der Geist Gottes eint uns. Humanismus macht die Menschen zum Egoisten, zu Verbrechern. Schau die Französische Revolution, da sind edle Leute geköpft worden. Studiere die Geschichte von dieser Gleichmacherei. Dieses humanistische Gleichheitsbild ist ein satanisches Zerrbild. Der Teufel möchte, dass alle gleich sind. Das war seine Philosophie, als er Gott stürzen wollte. Da dachte er, ich bin auch so stark wie der liebe Gott. Und Gott hat ihm gesagt, geh runter. Geh auf die Erde, hier hast du bei mir nichts zu suchen. Also mit dieser Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit. Diese Gleichheit war und ist, was diese Freimaurer, und ich sage ganz bewusst Freimaurer, weil unsere ganze Gesellschaft von Freimaurern durchsetzt und beherrscht wird. So die ganze Gesellschaft, die versuchen den Menschen in ein Korsett zu pressen und zu zwängen. Religion und Humanismus sagt, Gott wird uns lieben, wenn wir uns verändern. Die sagen, Gott wird uns lieben, wenn du religiös bist, wenn du viel betest, wenn du in die Kirche gehst, wenn du viel Klimbim machst, Gott wird uns lieben. Also Gott liebt uns, wenn wir uns verändern. Aber das Evangelium sagt, die Liebe Gottes verändert uns. Wir können uns nicht verändern. Die Liebe Gottes. Und wir müssen uns nicht verändern. Weißt du, das wird von selber. Wenn du von Gott weißt, ich bin geliebt, ich bin von Gott verstanden, ich bin von Gott angenommen, dann wirst du dich selbst versuchen, dich ihm anzupassen. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, haben wir gesungen. Gott liebt uns alle gleich, egal ob wir politisch so oder religiös so orientiert sind, ob wir korrekt denken oder nicht. Gott liebt uns. Gott liebt die Nazis. Gott liebt auch die Liberalen, die Konservativen. Gott liebt alle. Gott liebt alle Menschen. Ich betone alle Menschen. Ich bin durch so viele Kulturen gegangen in meinem Leben schon allein durch meine Geburt und Entwicklung und Auswanderung und Einwanderung. Verstehst du, ich kann sagen, das ist doch vollkommen Schnuppe. Menschen bleiben Menschen. Er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Weißt du, er lässt scheinen. Gott hat hier kein Ansehen der Person. Vor Gott sind wir alle Sünder. Lass uns das festhalten in unserem Hinterkopf. Niemand kann vor Gott punkten und sagen, ich habe ein paar Bonuspunkte erreicht. Weißt du, ich war in der Gemeinde. Ich gehöre zu der Freien Nazarethkirche. Nur als Beispiel, dort gehe ich regelmäßig hin. Weißt du, niemand kann vor Gott punkten, ich bin besser. Obwohl sich das auswirkt nachher auf mein Leben später. Aber jetzt, durch die Errettung, Erlösung, wir sind alles Gnadenkinder. Wir brauchen die Gnade Gottes. Niemand kann sagen, ach, ich bin so besonders fromm und vollbringe gute Werke. Ich bin sehr fleißig. Vor Gott haben wir alle nichts vorzuweisen. Vor Gott haben wir alle versagt, alle miteinander. Das ist die Geschichte der Menschheit. Die Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte des Versagens. Schau es so an. Sie fallen alle durch das Sieb. Also wir müssen uns alle bekehren. Das ist diese Gleichheit. Wir müssen uns alle bekehren. Wir müssen alle Jesus annehmen. Es gibt keinen extra Weg für niemanden, auch nicht für die Juden. Du kannst so viel sie beten, so viel du willst. An Jesus kommen sie nicht vorbei. Keiner kommt an Jesus vorbei. Das ist die Wahrheit. In keinem anderen Namen ist Heil und es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können, als der Name Jesus Christus. Nur so können wir Menschen Kinder Gottes werden und mit Gott Frieden schließen, wenn wir zu Jesus kommen. Deshalb, der Mensch wird früher oder später irgendwann, irgendwo mit Jesus konfrontiert. mehr bewusst oder unbewusst oder mehr intensiv oder nicht so intensiv. Und er wird mit Jesus konfrontiert. Er muss sich entscheiden. Spätestens, wenn er am Tor der Ewigkeit steht. Alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Verstehst du? Die Toten werden auferstehen. Und niemand kann dort dann sagen, ich will nicht zu diesem Jesus. Die Freimaurer haben sich bewusst verbrennen lassen. Und die haben gesagt, ich komme nicht ins Fegefeuer und Gott wird mich nicht mehr finden und mich gibt es nicht. Die haben sogar ihre Asche zerstreuen lassen im Meer, damit sie nicht mehr auferstehen müssen. Aber Gottes Wort sagt, die Toten, das Totenreich wird die Toten geben, das Meer wird die Toten geben. Die Toten werden kommen. Deshalb, so wie wir alle sterben müssen, so werden wir alle auferstehen müssen. Und dann werden wir vor Gott stehen. Und dann werden alle Knie sich beugen und sagen, Jesus, du bist Herr. Und sie werden anerkennen. Und die das nicht tun, nur aus Verstocktheit und Verbohrtheit, für die wird es einen Weg in die Hölle geben. Das ist Teufel und der Antichrist und sein Anhang. So, erst dann, wenn wir mit Gott Frieden, mit Jesus Frieden geschlossen haben, dann ist nichts mehr Verdammliches an uns. Nicht, wenn wir religiös sind, wenn wir uns taufen lassen und wenn wir Mitglied in einer Kirche werden. Nein, erst wenn wir Jesus aufgenommen haben, dann ist nichts mehr Verdammliches in uns. Wenn wir in Christus Jesus sind und erst dann stehen wir vor Gott und wir sind vor Gott verantwortlich. So, alle Menschen sind Sünder, nur dass wir das wissen. Alle müssen sich bekehren, alle müssen den gleichen Weg gehen, müssen Jesus annehmen. Und der eine tut es, der eine tut es nicht. Aber wenn er es nicht heute tut, wird es morgen tun müssen. An Jesus kommst du nicht vorbei. Das war so eine Botschaft, die wir mal hatten auch. An Jesus kommst du nicht vorbei. Du kannst wenden, wie du willst. Du kommst an Jesus nicht vorbei. Nur nebenbei. So, erst dann, wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du ein anderer Mensch. Und erst durch Jesus sind wir andere Menschen. Galater Kapitel 3, Vers 28. Das ist diese Gleichmacherei durch Gott. Hier ist nicht Jude und noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Jesus Christus. Also wenn wir zum Glauben gekommen sind und in dem Moment, Geschwister, und das ist ganz arg wichtig, dass wir das als Christen kapieren, wiedergeborene Christen kapieren, in Jesus gibt es keinen Juden und keinen Heiden, keinen Mann und keine Frau, weil vor Jesus sind wir alle gleich. Wir sind alles Gnadenkinder, begnadigt. Jeder Einzelne, der zu Jesus gekommen ist, Jesus genommen hat, er ist begnadigt. Da ist nicht mehr Freie und Sklave. Weißt du, egal welchen sozialen Stand du hast, du bist gleich vor Gott. Da wird nicht gefragt, bist du arm, bist du reich, wie viel Geld hast du oder hast du gar kein Geld oder was für eine Bildung du hast. Vor Gott interessiert das alles gar nicht. Das irdische Zeug, dieser irdische Plunder interessiert den lieben Gott gar nicht. Und das ist diese göttliche Gleichheit und Brüderlichkeit. Plötzlich sind wir alles Brüder in Christus, Schwestern in Christus. Verstehst du? Plötzlich sind wir eine große Familie des Herrn. So, wenn man in Jesus ist, das spielt es keine Rolle, welcher Nationalität du gehörst und welchem Geschlecht du angehörst und welcher Partei du angehörst. Das spielt keine Rolle. Ich werde nie vergessen, ich habe in Birmingham evangelisiert, 3 Wochen unter farbigen Geschwistern. Weißt du, das erste Mal, weißt du, wenn du nur alles Farbiges, weißt du, aus Westindien, Barbados und sonst Jamaika, wo sie alle kamen, so, und ich war auch auf kräftig geklatscht und gesungen und mitgesungen, dann kommt doch einer von diesen Diakonen und fragt, ist der bekehrt? Also ob ich bekehrt bin, weil ich nicht so intensiv geklatscht habe und gehopft bin und rumgemacht habe wie sie. Und dann, als ich nachher gepredigt habe, dann mache ich Altarruf und sage, wer möchte Jesus annehmen, wer möchte das Kind Gottes werden? Kein Mensch kommt nach vorne. Dann sieht mich der Pastor da hinten an der Jacke, dann sagt, Bruder, lass einen Chorus singen. Und dann haben wir angefangen zu singen im Chorus und dann sind sie nach vorne gestürmt und dann sind sie nicht mehr nach Hause gegangen. Bis nachts um 1 Uhr waren sie da in der Gegenwart Gottes sich eingehängt und geschunkelt und weißt du, und sich gefreut. Das ist Temperament. Und am Schluss, als ich dann Birmingham verlassen habe oder verlassen muss, nach Hause gehen muss, nach Stuttgart damals, habe ich gar nicht mehr gewusst, bin ich weiß oder schwarz. Verstehst du, oder farbig? Weißt du, wenn du unter den Geschwistern bist, da gibt es keine Frage, keine Diskussion mehr. Als ich in Indien war, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen und man hat sich angeguckt, man hat gesehen, das Kind Gottes in der gleichen Sprache gebetet, in Sprachen gebetet, verstehst du, das ist das, was uns vereint, was uns zusammenbringt. Wir waren sofort Brüder und Schwestern, obwohl wir uns nie im Leben gesehen haben. Das ist diese familiäre Geist der Kinder Gottes. Da ist weder Mann noch Frau, weder Inder noch Chinese noch Afrikaner noch Araber noch Palästinenser. Ihr habt ganz tolle Gottesdienste gehabt in Jordan, Westjordanland oder unter den Palästinensern, aber genauso schöne Gottesdienste auch bei den Juden in Israel. Das macht mir gar nichts aus. Weißt du, wir sind international. Durch Jesus Christus haben wir ein internationales Blut in uns. Wir sind alle gleich. Da gibt es diese Sortierung nicht mehr. Jede Frau und jeder Mann, jedes Kind hat ihre eigene Würde vor Gott. Plötzlich, das ist Kind Gottes. Ein Erlöster. Das hat Jesus sein Leben gekostet. Vor Jesus sind wir alle gleichberechtigte Menschen. Gleichberechtigt. Und euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Also bei Gott sind wir alle gleich. Da müssen wir nicht uns anstrengen. Ich will Liebkind sein. Du bist Liebkind bei Gott. Durch die Liebe Gottes. Durch die Liebe Jesu Christi. Wir werden von ihm so angenommen, wie wir sind. Wir müssen uns nicht verschönern. Wir brauchen uns nicht zu verstellen, weil Gott interessiert unsere ganze Make-out, unsere äußere Schönheit, was wir uns aufbauschen. Da, verstehst du, kannst du mit dem Pfau so Feder, Helm haben, verstehst du, und oh, wie groß ich bin, verstehst du, kannst dich aufblasen wie ein Luftballon. Was? Gott sieht das Herz. Gott sieht das Herz. Vor Gott sind wir Menschen, minderwertig als solches äußerlich, aber Gott sieht das Herz und er sieht, in dir ist ein guter Kerl. David, das ist ein guter Mensch. Moses, obwohl er jemand umgebracht hat, das ist ein Edler, der will nur das Beste, auch wenn er Mörder geworden ist. Auch Paulus, dieser Verfolger, der Zerstörer der Christengemeinde. Jesus hat das Herz gesehen und Jesus stellt sich ihm in den Weg und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Was fällt dir ein? Jesus hat die ungleichen Menschen, die ungleichen Typen geliebt. Überleg einmal, sein Jüngerkreis, das ist das Typische. Das sind die Zeloten, also die Patrioten, die Nazis, würde ich sagen. Da sind einige Nazis gewesen in der Familie Jesu, in der Jüngerschaft. Die Zeloten, die also, wann wirst du das Reich Israel aufrichten, wann und so weiter. Und die haben sich manchmal gestritten. Und ich sage, beruhigt euch. Euch gebührt nicht Tag und Stunde zu erfahren. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Zu dieser Gemeinschaft dürfen wir heute gehören. Weißt du, egal. Und ich möchte noch weitergehen. Zu dieser Familie Gottes, zu dieser Menschenfamilie, zu der Schar der Erlösten gehören auch die Behinderten, auch die Kranken, auch die Schwachen, auch die Elenden, auch die Armen. Jesus weist niemand zurück. Alle, die zu ihm kommen, die mühseligen und beladen, die werden sogar von Jesus ausgespannt aus diesem Joch und werden dann in den Dienst des Himmels gestellt. Als Paulus sich bekehrt, Apostelgeschichte 9, Vers 17, da heißt es, da war er nicht mehr der gleiche Mann. Da heißt es, siehe, er betet. Siehe, er betet. Hat der Jude nicht gebetet? Er war Weltmeister im Beten. Aber plötzlich, der Heilige Geist sieht das Herz des Saul von Tarsus. Siehe, er betet. Siehe, er betet. Apostelgeschichte 9, Vers 17. Er war ein veränderter Mensch. Aus dem Feind der Christen wurde ein Freund der Christen. Ein Missionar der Christen. Und hat alles, was er nur konnte, am Schluss für Jesus gewonnen. Jesus macht keine Unterschiede. Er ging dem Saul nach. Vor ihm sind sie alle Sünder und alle der Gnade bedürftig. Vor ihm sind alle verloren. Alle brauchen Jesus und er geht den Menschen nach. Deshalb, du musst keine Angst haben, der geht verloren. Bei Jesus geht niemand verloren. Weil er die Menschen liebt. Er will das Beste und Gott will, dass allen Menschen geholfen werden. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Der Segen Gottes. Weißt du, Gott hat einmal die Menschheit gesegnet. Gott hat Adam und Eva gesegnet und dadurch ist die gesamte Menschheit gesegnet. Warum? Die vermehrt sich, wie die Kaninchen. Ja, wir haben schon mittlerweile 7 Milliarden oder 8 Milliarden Menschen. Die sind gesegnet. Seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde. Verstehst du? Gott hat gesegnet. Und das kannst du nicht mehr aufhalten. Jetzt, diese B-Bombe, Bevölkerungsbombe, das ist die schlimmer als die Atombombe. Verstehst du? Die sind übervölkert und dergleichen. Gott hat die Menschheit gesegnet. Und der Segen Gottes ist mit der Menschheit. Und fülle die Erde. Und macht euch die Erde untertan. Dass wir heute im Weltraum Satelliten haben und von jedem Punkt der Erde kontrollieren können, das ist auch ein Zeichen der Zeit. Gott hat den Menschen gezeigt, macht euch die Erde untertan. Vieles andere, ich könnte noch darüber noch viel sagen. Alle werden gesegnet. Und jetzt kommt zu einem Punkt. Ja, da muss man sich gar nicht mehr bekehren, da muss ich gar nicht für Gott arbeiten, da muss ich gar nicht glauben. Gut, dass du es fragst und darüber nachdenkst. Weißt du, nicht auf alle Menschen ruht das Wohlwollen Gottes, aber alle sind gesegnet. Ich habe euch letzten Sonntag gefragt, Offenbarung Kapitel 7, das sind die vielen, die mit der Palme wedeln. Viele, keine Hitze wird sie treffen, da wird keine Kälte sie treffen, sie werden gesegnet sein, Offenbarung 7. Aber Offenbarung 14, das sind 144.000. Und diese 144.000 ist eine kleine Schar, da kannst du abzählen. 144.000. Und das sind Leute, die dann mit Christus regieren werden. Ein Zeichen, ein Symbol. Die sind die Besonderen. Auf ihnen ruht das Wohlgefallen Gottes. Auf diese 144.000. Auf die anderen sind gesegnet. Deshalb, Segnung allein macht noch gar nichts. Sagt noch gar nichts. Heilung ist ein Segen. Befreiung ist ein Segen. Wohlstand ist ein Segen. Erfolg ist ein Segen. Das ist aber, das rettet mich noch gar nicht. Das ist wunderbar. Und Gott, das ist Gottes Wille, dass es uns gut geht. Dass wir nicht immer Dornen und Disteln ernten. Deshalb sagt die Bibel, viele sind berufen, doch wenige sind auserwählt. Und nur ganz wenige erreichen das Ziel. Von 2 Millionen, die ausgezogen sind aus Ägypten, haben nur 2 erreicht das Ziel, das gelobte Land, Josua und Kaleb. Wir sind vor Gott gleich. Aber nicht jeder hat das Wohlgefallen Gottes auf seinem Leben. Nur nebenbei. Jetzt werden wir wieder detaillierter. Vor Gott sind wir alle gleich. Und wir haben alle die gleiche Portion. Weißt du, der eine fängt morgens an zu arbeiten, der andere fängt mittags zu arbeiten, der andere nachmittags und der andere kommt 5 Minuten vor Feierabend. Alle kriegen den gleichen Lohn. Das ist ein Hinweis, dass alle die gleiche Erlösung bekommen. Das ist ja unsozial, würde ich sagen. Das ist ja unsozial. Also da müsste man auf die Straße gehen und demonstrieren und sagen, Heiland, das ist nicht guck mal, der, wo morgens um 4 Uhr angefangen hat, schon Heu zu machen und was weiß ich, auf dem Feld zu arbeiten und der schwitzt bis zum Abend und der kriegt den gleichen Lohn wie der kurz vor Feierabend kam oder nachmittags kam. Das ist ungerecht. Und das ist ein Bild, die Erlösung. Die Erlösung ist für alle Menschen gleich. Die Erlösung ist für alle gleich. Aber ich bin, muss euch ehrlich sagen, der, wo viel gearbeitet hat nachher, der wird schon ganz anders belohnt vor Gott. Du warst treu, du Knecht. Du warst in wenigen treu. Du hast gearbeitet, du hast darauf verlassen. Du bist ja auf mein Angebot eingegangen. Und wir haben uns geeinigt, zum gleichen Preis. Also von morgens bis abends kriegst du 1 Denar. Jesus macht uns alle frei, echt frei. Und wenn wir von Jesus befreit worden sind, dann sind wir befreit. Dann sind wir erlöst. Die Erlösung ist für alle Menschen gleich. Du bist freigekauft von der Macht Satans. Du musst nicht mehr dem Teufel dienen. Alle Menschen haben diese Freiheit. Das Gefängnis ist geöffnet. Und jetzt kannst du aus dem Gefängnis rausgehen und in die Freiheit der Kinder Gottes gehen. Das steht dir zu. Aber wenn du nachher sitzen bleibst, das ist dein Problem. Viele, auch als in den amerikanischen Bürgerkrieg, nachdem die Sklavenbefreiung stattfand, viele wollten wieder Sklaven bleiben. Die wollten gar nicht die Freiheit. Die wollten wieder, weil da für sie gesorgt waren, die waren nicht gewöhnt, sich frei zu bewegen und entwickeln und so weiter. Die wollen wieder Sklaven bleiben. Das ist dann unsere Schuld oder deren ihre Schuld, wenn sie nicht in die Freiheit hinausgehen. Die Tür ist offen, wer raus will, kann raus. Keiner muss hier bleiben. So. Die Erlösung ist da und jetzt du bist erlöst und jetzt musst du anfangen, in der Erlösung zu leben, in die Freiheit der Kinder Gottes hineinzukommen. Das ist jetzt dein Bier, dein Problem. Du musst jetzt im Geist leben, im Geist wandeln, was es auch immer heißt. In der Erlösung sind wir alle gleich, doch was man aus der Erlösung nachher macht, das ist dann wichtig. Was du nachher als Erlöster machst. Weißt du, wir werden alle gleich geboren. Wir kommen nackt auf der Welt. Uns müssen die Zähne wachsen, die Haare wachsen. Verstehst du, wir müssen lernen, lesen lernen, schreiben lernen, laufen lernen. Wir müssen alles lernen. Uns wird nichts gegeben, nichts geschenkt. Natürlich kannst du weiter auf den Bauch krabbeln, wenn du willst. Das ist ja dein Problem. Aber Gott hat uns in diese Welt gestellt und jetzt müssen wir lernen, mit dieser Welt zurechtzukommen. Wir kamen auf diese Welt nackt, ohne Zähne, ohne mit einer Glatze. Meistens, verstehst du, nicht alle haben gleich Haare gehabt. Mit der Glatze. Und was danach war, das ist unser Gewinn. Was danach kam, nach der Geburt, was du geworden bist. Da gibt es, alle haben die gleiche Zeit, 24 Stunden am Tag. Und jetzt, guck mal, der eine macht unheimlich viel und der andere nichts. Verpennt die Zeit. Wir kamen auf die Welt ohne Namen, verstehst? Und jetzt müssen wir unseren Namen die Ehre machen. Wir kamen auf diese Welt ohne Sprache. Jetzt muss ich die Sprache lernen und nicht nur eine Sprache, dann gleich Paar, damit wir wirklich kommunizieren können. Wir kamen auf dieser Welt ohne Kleider. Jetzt müssen wir selbst für die Klamotten sorgen. Wir kamen auf dieser Welt ohne Geld, ohne Partner. Jetzt müssen wir einen Partner finden oder Partnerin. Jetzt müssen wir das Leben gestalten. Wir kamen auf dieser Welt ohne Beruf. Jetzt muss ich meinen Beruf entwickeln. Verstehst du, wir kamen ohne Beruf. So kamen wir auf diese Welt. Nackt bist du gekommen. Oder bist du anders gekommen? Hast schon alles gehabt und mitgebracht. Wir kamen ohne Rechte. Wir kamen sogar ohne Uhr auf diese Welt. Aber sofort hat sich der Magen gemeldet. Nach ein paar Stunden schon, wenn er leer war. Verstehst du? Und dann, so langsam kamen wir dann in einen Rhythmus hinein. Und wir müssen lernen, auch in einem Lebensrhythmus hineinzukommen. Das ist unsere Aufgabe. Das Gleiche, was im Natürlichen gilt, gilt auch im Geistlichen. Wir sind vor Gott alle gleich. Wir müssen alle sterben. Und wir bestimmen nicht über unser Leben. Wenn du stirbst, interessiert sich der liebe Gott nicht für deine Religion. Und das will ich ganz bewusst sagen, wie fromm du warst, sondern was für Schätze hast du gesammelt. Deshalb sagt Jesus, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Weißt du, in Süddeutschland, da hat man sich da gestritten, darf man einen Nichtgläubigen oder Nicht-Katholiken oder Nicht-Evangelischen auf einem kirchlichen Friedhof beerdigen. Sogar hier in Berlin habe ich mal eine Beerdigung gehabt für einen Nicht-Christlichen. Ich habe Leute beerdigt, die nicht in der Kirche sind, und ich beerdige auch Leute, die nicht in der Kirche sind. Mir macht das gar nichts aus, denn wichtig ist, dass die Leute unter der Erde kommen, anständig unter die Erde kommen und nicht wie ein Hund verscharrt werden irgendwo. So, und das mache ich. Und da komme ich auf den Friedhof. Sie dürfen auf diesem Friedhof nicht sprechen. Da habe ich gesagt, wer sagt das, dass ich hier nicht sprechen darf? Und ich kann schon sprechen. Und dann, ja, sie sind nicht evangelisch, also ich bin evangelisch-freikirchlich. Und sie dürfen hier nicht sprechen. Da habe ich gesagt, doch, darf ich sprechen. Rufen Sie Ihren Bischof an und fragen Sie, ob der Herr Matutis kennt. Dann geht er hin und ruft den Bischof an und sagt, ja, der Herr Matutis darf ruhig auf diesem Friedhof sprechen. Aber du siehst, was ich sagen will. Die Leute denken, ein kirchlicher Friedhof, da dürfen nur kirchliche Leute beerdigt. Und früher hat man sogar Homosexuelle außerhalb der Friedhofsmauern beerdigt. Aber Gott liebt alle Menschen, auch die Schwulen und die Lesben. Nur in aller Liebe, ich will das nur sagen, weil Gott ein gerechter Gott ist. Gott ist ein gerechter Gott. So, Gott liebt auch die Menschen, die eingeäschert wurden. Und Gott liebt auch die Menschen, die im Sarg beerdigt worden sind. In der Bibel haben wir beide Beerdigungsformen, also da brauchst du kein Gewissensbisschen machen, Sarg oder Urne. Weißt du, wo das Feuer nicht erlöscht und wo der Wurm nicht stirbt. Es steht beide Beerdigungsformen. Also muss man gar nicht so in Panik bringen von manchen Leuten, wie vor allem evangelische, pietistische Kreise machen da so ein Theater. Das war nur Freimaurer, haben das ganz bewusst in die Welt gesetzt. Also wir entgehen dem Fegefeuer. Wir lassen uns verbrennen. Einäschern. Gott interessiert sich nicht, ob du noch in der Kirche bist oder nicht bist oder warst oder nicht bist. Vor Gott sind wir vor seinem Gesetz alle gleich. Oder ob wir vom irdischen Gesetz alle gleich sind, das ist eine große Frage. Weißt du, einer, der viel Geld in der Tasche hat, der kann sich sein Recht kaufen und er kauft sich. Verstehst du, da wird wegen mangelnder Beweise eingestellt. Verstehst du? Der kann sich kaufen, aber vor Gottes Gericht, vor Gottes Gesetz sind wir alle gleich. Da kann sich der Reiche sich nicht frei kaufen und der Arme sich auch nicht frei betteln. Niemand. Weißt du, vor irdischen Gerecht, da ist menschlich, wenn du hier gestorben bist, ist alles vorbei, in aller Liebe. Du kommst nicht in den Himmel, weil du kirchlich oder christlich beerdigt worden bist, noch vielleicht nach einem katholischen Rhythmus mit Klimbim und Weihrauch und was weiß ich, welche Vorbeter und Nachbeter, Vorsänger und Nachsänger. Im Himmel, wenn du dort ankommst, wirst du nicht gefragt, auf welchem Friedhof du bist. Und der Tod gab die Toten her, die Erde gab die Toten her, das Meer gab die Toten her, die Krematorien gaben die Toten her. Die KZ kamen die Toten her. Verstehst du alle? Die Toten werden wiederkommen. Mit dem Tod ist alles aus. Auch die ganze Religiosität. Die fromme Beerdigung macht niemand selig, Leute. Das will ich betonen. Ganz weit weg. Deshalb muss die gar nicht so denken, dass sie muss christlich-kirchlich beerdigt werden. Sondern um in den Himmel zu kommen, brauchst du die Heiligung. Ohne der Heiligung wird niemand Gott sehen. Nicht der kirchliche Beerdigung. Du musst sterben, bevor du stirbst. Du musst dein Leben drangeben, an Jesus Christus glauben, bevor du stirbst. Nur durch die Heiligung. Und in der Bibel heißt es, ohne der Heiligung werdet ihr Gott nicht sehen. Das Leben nach dem Wort Gottes, das ist Heiligung. Dass du versuchst, Gott zu gefallen. Und Gott, in dem Wort Gottes heißt es, jedes Volk, das Gott fürchtet, ist ihm angenehm. In Indien musste ich, in Kalkutta musste ich lernen, weißt du, da ist eine Frau, die betet einen so einen indischen Götzen an und ich wollte ein Foto machen. Dann nimmt mein Bruder an den Arm und sagt, nein, fotografier nicht. Wir wollen die anderen auch respektieren, denn die beten auch, die meinen es auch ehrlich. Respektiere, fotografiere sie nicht. Und ich habe eines gelernt, nicht Leute, die Gott dienen oder anbeten, auch wenn sie Götzen anbeten. Weißt du, lass dich, das ist ihre Sache. Jedes Volk, das fürchtet, ist Gott angenehm. Du weißt gar nicht, vielleicht werden im Himmel mehr solche Götzenanbeter sein als die, die hier bei uns in der katholischen evangelischen Kirche da gestanden sind und Arme ausgestreckt haben oder auf die Knie gegangen sind. Gott sieht das Herz. Verstehst du? Wenn die da ihre Räucherstäbchen anzündet oder was sie sonst auch noch dort machen und dann das aus Ehrfurcht machen, weil sie nichts Besseres wissen, nichts Besseres kennen. Gott weiß die Unwissenheit. Hat den Israeliten ja auch gesagt, ich rechne eure Zeit der Unwissenheit nicht. Ihr wart ja auch mal Götzendiener in Babylon, euer Vater Abraham. Da kommt auch die, da aus dem Zentrum des Götzendienstes. Und der war Gott angenehm, weil Gott das Herz von Abraham gesehen hat. Und als Gott sprach, ist Abraham gehorsam gewesen, hat Ur in Chaldea verlassen. Aber zu vielen Menschen hat Gott nicht gesprochen. Weil die lebt in einer anderen Zeit, was auch immer ist. Also ich habe eines gelernt, Respekt vor den Menschen zu haben, weil Gott die Menschen respektiert. Jedes Volk, das gottesfürchtig ist, und ich würde auch jeden Katholiken respektieren, wenn die da in Altötting auf den Knien rutscht. Zeitlang habe ich in Altötting Traktate verteilt, weil ich wohne hier in Altötting. Habe gedacht, Mensch, die Katholiken müssen das Evangelium von Jesus Christus hören. Und dann rutscht eine Frau, die hat gebeichtet, und dann hat der Priester dann Kreuz hier aufgebrummt und sie muss auf den Knien da um die Gnadenkapelle marschieren. Habe gedacht, Mensch, das sind die armen Leute. Aber ich sehe das Herz. Und ich werde nicht vergessen, ich war in Lourdes in Fatima. Und da habe ich gedacht, na, guckst du mal an, wenn du dort bist, was das ist. Und dann habe ich Leute gesehen, eine arme, kranke Frau, die sind gegangen, hingefallen, angebetet, die ganze Familie, und die haben geweint. Und ich habe nichts gesagt und nichts getan. Muss ich auch nicht tun. Aber die Leute meinen ehrlich, wenn Leute weinen und ehrlich meinen, die sind vor Gott aufrichtig und Gott sieht das Herz. Gott sieht die Weinenden, die Witwen und Waisen, die Kranken, die Armen. Gott sieht die Armen. Und die, haben, die Frau, die hat irgendwas gehabt, also an der Hüfte, die immer wieder gegangen und hingefallen und angebetet. Und dann wieder die ganze Familie, die standen immer da. Und die ganze Meile, wo die darunter marschiert sind, bis zu dieser Gnadenkapelle. Für die Ewigkeit ist Religion und Kirchenzugehörigkeit vollkommen egal. Gott sieht das Herz an. Haben wir vor Gott geweint? Haben wir vor Gott Buße getan? Sind wir umgekehrt, noch zu Lebzeiten? Im Himmel gibt es keine Kirchen mehr, keine Priester, keine Pastoren mehr, keine Apostel. Das gibt es alles gar nicht mehr. Vor Gott ist jeder Mensch dann gleich wertvoll. Da ist weder Mann noch Frau, Jude noch Grieche noch Sklave noch Freie. Vor Gott sind nur Söhne und Töchter Gottes. Als der verlorene Sohn nach Hause kam, da stand der alte Bruder. Und ich diene dir ganz treu, Vater, und mir hast du nicht einmal einen Bock gegeben. Und was sagt der Vater? Sohn, was meines ist, ist auch dein. Und der andere hat es auch gekriegt. Verstehst du, Gott hat alle beiden gleich behandelt. Die Verlorenen, die Gauner, die verloren gegangen sind. Und du musst verstehen, warum ein Mensch verloren geht. Welt ging verloren. Du musst sehen, der sucht Futter. Das Schäfchen sucht immer Löwenzahn und dann Löwenzahn und das schönes Blättchen. Oh, und hier, Mensch, Klee. Und ist begeistert. Und plötzlich ist es so weit weg von der Herde und sieht nicht mehr, wo ist der Hirte geblieben. Der ist verloren. Oder die Frau, die hat auf ihr Geld nicht aufgepasst, weil sie so leichtfertig ist. Oh, ich habe noch genug, meine Tasche ist voll. Und merkt nicht, was sie in der Münze verloren hat. Und der verlorene Sohn sucht Glück, sucht Leben. Und ich sage, alle Leute, die hier irgendwie Sex suchen, Vergnügen suchen, Rausch, sich vertiefen und so weiter, die suchen das Glück. Sie gehen verloren, weil sie glücklich sein wollen, entspannt sein wollen, Frieden haben wollen. Und dann plötzlich sind sie da, was weiß ich, irgendwo in der Szene. Und dann fragen wir und dann gucken wir, der ist verloren. Nein, der hat nur gesucht, die anderen haben nicht gesucht. Und ich bin überzeugt, wenn der zurückkommt, da kann er erzählen, was er alles durchgemacht hat, wie furchtbar das war. Ich hab gesucht, da gibt es ein Lied von Eleonore von Reuss, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und die Menschen suchen nach Liebe, nach Ehre, nach Anerkennung und sie kommen zurück, verloren, besudelt, beschmutzt. Aber das Schöne ist beim verlorenen Sohn, der Vater sagt, Junge, komm nach Hause, krieg das beste Kleid wieder. So schön war er noch gar nicht angezogen, als er wegging. Weg mit den Lumpen, Schluss mit dem Gestank, da wird er schön einparfümiert. Verstehst du, wenn du aus dem Schweinestall kommst, du kriegst den Geruch gar nicht so weg, so schnell. Auch, da nützt auch Duschen nicht. Oder das Baden oder was auch noch. Verstehst du, das ist ganz schön geputzt worden. Beide Söhne, der, wo zu Hause war, der kirchlich war, der religiös war, der ein Jude war, der ein Christ war, was weiß ich, der steht da und mir hast du nichts gegeben. Weißt du, der hat nichts vom Leben gehabt, der Mann, der zu Hause geblieben ist. Der Vater hat sich gewünscht. dass er auch mal eine Fete macht, eine Grillparty oder sonst was. Verstehst du? Nein, der hat nur gearbeitet. Und so viele arbeiten nur und schuften nur und merken nicht, dass das Leben weitergeht und das Leben verpassen. Nur nebenbei. Wir müssen alle sterben. Wir müssen alle den Weg gehen, ob du kirchlich bist oder nicht kirchlich bist, ob du ein Moslem bist oder kein Moslem bist, oder Buddhist bist oder nicht Buddhist bist. Wir müssen alle den Weg gehen und wir merken dann in der Ewigkeit, was in der Ewigkeit los ist. Ich habe einen Pastor kennengelernt aus Indonesien, Jakarta. Da hat eine große Gemeinde, den habe ich ein paar Mal zugehört. Ich war ein paar Mal in seinen Gottesdiensten hier in Deutschland, als er hier war. Ich versuche auch den mal ab und zu mal hier nach Deutschland nach Berlin einzuladen, aber es hat bisher noch nicht geklappt. Der kann nur seine Sprache, aber das kann gut sein Wort. Und er hat erzählt, wie seine Mutter, seine Familie zum Glauben kam. Er kommt aus einer guten, alten, buddhistischen Familie und seine Großmutter ist gestorben und auf der anderen Seite, hinterm Haus oder hinter ihrem Gehöft, wohnen ein paar alte Pfingstler, oder das wäre eigentlich drei Pfingstlerschwestern, und sie hörten, die Frau ist gestorben. Die haben dann einen Drang gefühlt, wir müssen zu der Frau gehen und mit der Frau noch beten und sie segnen für die Ewigkeit. Und diese drei Schwestern gehen hin zu der Frau und niemand hat was dagegen, wenn du kommst und betest. Also beten darfst du alle. Verstehst du, alle können beten. Und alle werden beten. Und alle müssen beten irgendwie. Und dann gehen sie hin und beten mit der Frau und die Frau wacht auf und kommt zu sich. Und das Erste, was passiert, tut den Buddha daraus. Ich war drüben im Jenseits und ich habe nur Jesus gesehen und nur Jesus gesehen. Und da gab es keinen Buddha, nichts gab es dort. Und so ist die Familie zum Glauben gekommen. Und so ist das Enkel nachher Prediger geworden, hat eine tolle Gemeinde in Jakarta in Indonesien mit etwa 100.000 Mitgliedern, eine tolle Gemeinde. So, verstehst du? Aber so führt Gott. In der Ewigkeit gibt es nur Jesus, da gibt es keinen Moslem, kein Islam und kein Mohammed und kein Buddha und kein Papst und nichts. Wir werden überrascht sein, was dort alles, wie das alles existiert. Wir müssen in der Ewigkeit gehen und alle Knien werden sich beugen und Jesus anerkennen. Und diese Frau ist zu Jesus gekommen und ihr ganzes Haus, und die haben gesagt, du bist verrückt. Nein, sagt, ich war dort, ich hab gesehen mit dem Buddha, was wir gemacht haben, das ist nichts. Jesus ist dort. Schafft alles aus meinem Haus raus. Ja, so geht es, wie Bekehrung passiert. Weißt du, Gott bekehrt die Menschen, nicht wir. Denk an Saul von Tarsus. So werden sich die Juden bekehren. Juden werden sich nicht von sich bekehren, weil du Zeugnis gibst, weil du für Israel betest und Israel segnest und Israel spendest. Nein, Juden werden sich bekehren, weil der Herr Jesus ihnen in den Weg tritt. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Verstehst du? Der hat sich wegen Jesus bekehrt, nicht wegen Stephanus und nicht wegen irgendjemandem, wo Zeugnis gegeben hat. Gewiss, die Zeugnisse wirken mit, aber das war nicht ausschlaggebend. So, wir müssen alle vor Gott stehen und wir werden alle auferstehen. Da werden wir nicht gefragt, willst du auferstehen oder willst nicht. Du wirst auferstehen, du musst auferstehen, dir bleibt nichts anderes übrig. Plötzlich stehst du da und dann sagt die Bibel, auf 1000 Fragen wirst du Gott nicht einmal eine einzige Antwort geben können. Wir gehen alle aus der Welt und wir werden vor Gott nur mit dem stehen, was wir hier innerlich geworden sind. Wir werden vor Gott nur mit dem dort uns präsentieren, was wir geworden sind. Deshalb, wir sollen darauf achten, dass wir vor Gott nicht nackt, jämmerlich und bloß erfunden werden. Das ist unsere Sache. Das ist unser Problem. Weißt du, nur das Geistige bleibt. Und der Mensch ist nicht nur ein körperliches Wesen, der Mensch ist auch ein geistiges Wesen. Das Materielle lassen wir alles hier. Miteinander. Alles Materielle bleibt komplett hier. Alles Sichtbare bleibt komplett hier. Wir werden nichts mitnehmen, auch wenn du noch so das liebst und dir wertvoll ist. Wir nehmen nicht einmal den Körper mit, der aus Erde ist. Wir werden einen anderen Körper haben, einen verklärten Körper bekommen. Diesen Körper, der bleibt hier. Der ist sowieso kaputt. Und hinfällig. Und baufällig. Ja. Jesus sagt, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Und jetzt kommt es, wo Gottes Wohlgefallen auf uns ruhen kann. Wo du etwas für deine Seligkeit tun kannst. Jetzt. Und da ist die Reife wichtig. Die Reife kommt und die Reife, unsere geistliche Reife hängt von der Liebe zu den Geboten Gottes und Johannes 15, die Liebe zu Jesus. Das ist ausschlaggebend. Hast du mich lieb? Weißt, nur unsere geistige Persönlichkeit geht zu Gott. Gott sieht das Herz, das was dein Herz ist, was dein Charakter ist, was deine Persönlichkeit ist. Nicht was deine Person ist, sondern was deine Persönlichkeit ist. Das geht zu Gott. Das wirst du dort wieder neu bekommen. Deine Persönlichkeit ist nicht deine Person, Johannes Matutis, was das alles ist. Nein, ist mein Inneres, mein innerer Mensch. Und Gott sieht nicht die Person an, er sieht nicht mich, er sieht nicht dich, er sieht, was innen drin ist. Die Motive, die Hintergründe. Deshalb sagt auch Jakobus in seinem Brief, wir sollen nicht die Menschen ansehen. Wenn da ein Reicher in der Gemeinde kommt, komm nach vorne, setz dich in der ersten Reihe, du bist wichtig. Verstehst du? Wir sollen das Äußere eines Menschen überhaupt nicht ansehen, ignorieren, das ist unwichtig. Auch hier in unserer Welt, wir sollten nicht auf den Menschen schauen. Also der sieht gut aus oder der sieht schlecht aus. Meistens die Leute, die schlecht aussehen, die sind besser als die, die gut aussehen. In aller Liebe. Ich mache mich lustig und spotte darüber. Aber so ist es. Das ist das Leben. Ich habe genug Zeit gehabt, die Menschen anzugucken. Und manchmal hat man hinter den Leuten gar nicht gesucht, was alles drinsteckt, als Persönlichkeit, wie geistlich der Mensch ist. Da, wo wir die Leute verteufeln, die sind geistlicher als die, die wir selig sprechen. Und Gott spricht selig und heilig und nicht der Papst. Und auch nicht der Pastor und auch nicht die Gemeinde und auch nicht die Mitglieder. Gott sieht das Herz an. Wir sollen also frei sein vom Ansehen der Person. Wenn du die Menschen anguckst, weißt du, was du bei den Leuten immer siehst? Nur die Maske. Keep smiling. Halleluja. Verstehst du? Alles nur keep smiling. Wir sind alles Schauspieler. Weißt du, wir sind Schauspieler im Theater dieser Welt. Und das ist Maske. Maske ist nichts anderes wie Schauspiel für Theater. Dann übernimmst du eine Rolle und spielst diese Rolle. Aber der echte Kerl ist ganz was anderes. Es ist in Augsburg gewesen. Da geht ein Mensch zum Psychologen und sagt, wissen Sie, ich bin ein sehr trauriger Mensch. Ich bin so depressiv, ich bin so niedergeschlagen. Ich sehe gar nicht mehr durch. Er geht zum Psychologen, stand in der Zeitung natürlich auch diese Geschichte. Dann sagt er, wissen Sie, in unserer Stadt kommt ein Kabarett, einer, der die Leute auf jeden Fall zum Lachen bringt, den müssen Sie unbedingt anhören. Und den müssen Sie, also unbedingt, der wird Sie wieder erheitern, Sie erfreuen, der wird Sie zum Lachen bringen. Dann sagt er, wissen Sie, Herr Doktor, ich bin der Mann. Verstehst du? Ich bin der Mann. Ich bringe andere zum Lachen, aber selber habe nichts zu lachen. Schauspiel. Verstehst du? Gott sieht hinter der Maske, wie der Mensch wirklich ist, wer dahinter steckt und was er spielt. Und was er gerade spielt. Und was er noch spielen wird oder gespielt hat. Gott sieht alles. Und nicht, er sieht nicht den Alten oder den Jungen, den Mann oder die Frau. Er sieht den Menschen, wie er ist, den Deutschen, den Ausländer. Er sieht den Penner, den Arbeitslosen. Er sieht den Gesunden und er sieht den Kranken. Und ich sage euch eines, Geschwister, wir denken nur, die Gesunden sind von Gott gesegnet. Und ich sage auch die Kranken. Weißt du, gerade du gehst durch die tiefe Krankheit, da wirst du so edel, so geschliffen, so behämmert. Und so behandelt, dass du sagst, oh Gott, ich danke dir, dass ich noch heute Morgen aufstehen kann. Verstehst du? Da bist du Gott dankbar. Vielleicht dankst du nie für deine Gesundheit. Du hast noch nie deine Gesundheit geschätzt, bis du mal krank warst. Du hast noch nie dass du satt bist, noch nie geschätzt, bis du mal Hunger gelitten hast. Verstehst du? Gott erlaubt Dinge, dass in unserem Leben passieren. Und du denkst, das ist Fluch vom Teufel. Nein, Gott arbeitet an uns. In der Ewigkeit werden wir ankommen und werden wir Gott danken für all das, was wir durchgemacht haben und durchmachen mussten. Und dann Gott, das war gut, sonst wäre ich gar nicht dahin gekommen, wo ich heute bin. In der Ewigkeit werden wir nur das mitbringen und mitnehmen, was wir gelernt haben, was wir geistig und geistlich geworden sind. In aller Liebe. Geistig und geistlich. Ich betone, in der Ewigkeit zählt nur das, was Gott durch seine Art, durch seine Hammerschläge, Messerstiche, seine, was weiß ich, Behandlung, diese grobe Behandlung, was er aus uns gemacht hat. Leute, die durch Tiefen gehen, die werden edel. Das ist alles nur Beschneidung, verstehst du? Da werden diese ganzen Dinge abgeschnitten und du wirst dabei geheiligt. Du denkst ja, ich muss mich heiligen, das ablegen, das darf ich, das und jenes nicht mehr. Nein, der liebe Gott sorgt, dass das alles von selber abfällt. Da kommen die Herbststürme. Jetzt bei mir in meiner Straße, zwei Bäume wurden abgeknackt bei diesem Sturm. Verstehst du? Da kommt so ein richtiger Sturm mitten im Sommer. Verstehst du? Und dann die Straße blockiert und dann muss die Feuerwehr kommen und was auch immer ist. Und so arbeitet Gott. Gott sorgt für Ordnung, dass da diese Bäume wegkommen, die morsch sind, die nicht mehr stabil sind. Gott sorgt. Und nicht, was wir aus uns machen. Ich möchte schnell, weißt du, ich möchte so durch Instagram, durch ganz schnell im Treibhaus so heiliger werden. Nein, Gott macht langsam. Seine Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Und das, was du hier durch die Gnade Gottes geworden, durch den Heiligen Geist geworden bist, durch das Wirken der Liebe Gottes geworden bist, das ist, was in der Ewigkeit zählt. Die Begabung, die Talente, die du hier zustande gebracht hast. Keiner wird als Genie geboren. Man wird ein Genie. So wie deine Zähne wachsen, deine Fähigkeiten wachsen, so wachsen auch Genies. Genies sind alle geworden. Alle sind gleich gekommen. Ob der Einstein ist oder Shakespeare ist oder Da Vinci ist, alle sind gleich, auf gleicher Art zur Welt gekommen. Und dann sind sie aus das geworden. Ich bin mal ja, in meinem Leben, ich bin auf den Spuren von Da Vinci mal gefahren, von Florenz bis Frankreich, wo der überall sich rumgetrieben hat. Weißt du, der ist von einem zum anderen gegangen. Der hat sich entwickelt und wann, was er gemacht hat. Und ich bin begeistert von den Leuten, die was gemacht haben. Denk an Michelangelo. Der ist gar nicht mehr vom Gerüst runtergestiegen. Der hat nur noch gemalt, bis er fertig war. Bis zum Wahnsinn. Genies wird man. Genies werden nicht geboren. Aber diese Kennzeichen, und das ist, was du in der Ewigkeit mitnimmst, das ist, was bei dir, von dir bleibt in der Ewigkeit. Und wie geht es darum? Sammelt Schätze, die im Himmel sind. Du bist errettet und jetzt musst du ein Genie werden. Ein Heiliger, ein Held. Und die Helden Davids, das waren diese 400 Mann, die er da irgendwo in der Wüste zusammengetrieben hat. Das waren Leute, die Schulden hatten, die mit dem König nicht zufrieden waren und was weiß ich, die noch irgendwelche Probleme hatten. Diese Leute sind zu Helden Davids geworden, weil sie aufs Ganze gegangen sind. Wie wird man ein Genie? Denk drüber nach, indem man an sich selber arbeitet. Und genau das ist es, warum ich diese Gottesdienste halte und warum ich diese Predigt halte. An sich selbst arbeiten. Und so wird man ein Genie, indem man seine Persönlichkeit, seine Wesenszüge verfeinert und qualifiziert. Durch die Gnade Gottes. Schau dir das Leben an, schau dir das Leben von Sokrates an, von Edison, von welchen. Lies mal Biografien und da merkst du, diese Leute haben ganz klein unten mit der Picke angefangen. Ganz klein. Und diese Genies haben eines gemeinsam. Und dieses Typische, was eine Persönlichkeit ausmacht. Und das ist, sie haben viel an ihre Ausbildung investiert, sie haben viel gelesen, sie haben viel gemacht, sie haben alles aufgesaugt, was sie nur aussaugen konnten. Ich könnte viel darüber sagen. Die haben alte Literatur gelesen von früher, Da Vinci, der hat Geschichten oder Bücher gelesen aus dem 11., 8. Jahrhundert, verstehst du, und hat versucht, wie kann ich das verbessern, wie kann ich es verändern, wie kann ich es was anderes ausmachen. Jeder von diesen Genies hat irgendeine Geschichte in ihrem Leben, damit sie auf eine höhere Stufe kommen. Sie waren alle gleich. Sie waren alle gleich. Und mir fielen diese Genies, als ich so ihre Biografien gelesen habe und studiert habe, ihre Tatkraft auf. Sie wollten was tun. Sie haben was getan. Sie haben sich nicht treiben lassen. Genies haben ein starkes Verlangen gehabt, hart und lang zu arbeiten. Hart und lang zu arbeiten. Sie waren gewillt, alles in ihr Projekt zu investieren und zu geben. Und der Schlüssel ihres Erfolgs war Hingabe. Egal. Was es kostet, ich mache es. Es muss machbar sein, es muss gehen. Auch wenn die Leute sagen, es geht nicht. Wenn du den Schatz im Himmel erreichen möchtest, du musst auch alles tun. Wir haben die Geschichten von Jesus. Da verkaufte er alles, was er hatte, um die Perle zu erkaufen. Und dergleichen. Der hat alles verkauft, alles hingegeben, um diese eine köstliche Perle zu gewinnen. Von nichts kommt nichts. Wenn du einen Schatz im Himmel haben willst, in der Ewigkeit und über dein Leben hinaus leben möchtest, dann gib alles her. Gib alles ihm hin, alles zu Jesus, alles für diesen Zweck, für diese köstliche Perle, für diesen Schatz im Acker oder was es auch immer ist. Höre, was Jesus dem reichen Jüngling sagt. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Das ist die Frage, die du auch stellst jetzt gerade heute Nachmittag. Der Herr Jesus sagt diesem reichen Jüngling, nicht nur die Gebote halten, das ist okay, alles in edel, ist schön und edel, aber verkaufe alles, gib's den Armen und komm und folge mir nach. Und das ist Hingabe. Ein Genie wird man durch Hingabe. Maria Magdalena hat einen großartigen Beitrag im Reich Gottes geleistet. Warum? Sie hat ihr Nadenöl, das was ihre Rente, ihre Versorgung war, sie hat an die Füße Jesu verschwendet. Genies haben über sich selbst hinausgedacht. Sie hat nicht gedacht, was denken die Leute, was denkt der Judas, was denken die Apostel da. Sie hat einfach Jesu Füße gesalbt. Und dann ist sie wieder gegangen. Genies haben Mut gehabt, Dinge zu tun, die anderen für unmöglich hielten. Und sie trauten sich an Sachen ran, wo die anderen sich gar nicht dran trauen. Das können wir nicht, das ist nichts für uns. Wir sind dem nicht gewachsen. Nein, sie haben sich was zugetraut. Ein Genie, geistlich, aber göttlich, da traut sich was zu. Und sie schufen Kunstwerke. Am Anfang wurden sie verspottet, bemitleidet, bedauert. Ach, der arme Tropf da oben hängt immer noch. Verstehst? Aber sie haben sich hingegeben. Von Anfang an. Sie waren anders als die anderen. Sie dachten anders, sie handelten anders. Genies waren anders als die Allgemeinheit, die Masse. Und dazu braucht man Mut, um anders zu sein, um aus der Masse hervorzustechen und zu sagen, ich glaube an meinen Erlöser. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Bleib, hör auf damit. Ich weiß, mein Heiland lebt. Jesus ist auferstanden. So, Genies, Helden haben immer ein Ziel gehabt in ihrem Leben und das konsequent verfolgt. Sie wussten, was sie wollten und sie strebten danach konsequent. Sie haben über sich selbst und über ihr Leben, über ihren Körper, über die Zeit hinaus gelebt und sie haben alles in Kontrolle gehabt, ihre Zeit. Wenig gegessen, wenig geschlafen unter Umständen. Heute Morgen habe ich kurz Nachrichten geguckt, da hat eine Frau, die in den Medien arbeitet, also Nachrichten arbeitet und in der Politik hier arbeitet, die hat gesagt, wissen Sie, ich stehe um 4 Uhr auf. Und um 4 Uhr fängt mein Tag an und abends spät. Und ich setze alles an. Und kein Wunder, dass diese Leute erfolgreich sind. Die verschlafen die Zeit nicht. Ich setze meine Zeit ein, 4 Uhr steht sie auf. Wo die anderen sich auf die andere Seite drehen, da steht sie auf. Also, Genies haben Kontrolle bekommen über sich selbst. Und wir müssen Kontrolle über uns selbst haben, über unsere Zeit, über unsere Entwicklung. Täglich haben sie geduldig mit in Hingabe daran gearbeitet, an ihr Projekt. Schau diese, lies mal irgendeine Biografie, besorg dir irgendein Buch, wo diese Leute beschrieben werden. Guck nicht nur Krimis, auch mal ihre Geschichte. Und ich betone, sie haben täglich Stück für Stück gearbeitet. Täglich. Nicht nur ab und zu mal so ein bisschen mal gepinselt. Und dann war das gemacht. Nein, Genies haben Wissen gesammelt. Fortlaufend suchten sie Informationen und sie überall spitzen sie die Ohren. Was? Du hast das auch schon gemacht? Funktioniert das? Geht das? In der Musik. Die haben immer wieder die Töne, bis sie da Harmonie hingekriegt haben und so vieles andere mehr. Sie waren nie mit ihrem Wissen zufrieden. Wenn du ein geistlicher Mensch werden möchtest. Du darfst über das, was du bisher hast, erreicht hast, nie zufrieden sein. Danke, ich bin getauft. Ich spreche in anderen Zungen. Ich habe eine Gabe der Erkenntnis oder was weiß ich. Nein, trachte nach mir. Und dann kommt nachher noch weiter. Paulus, lies mal Korinther 13, 14, 15. Verstehst du? Und dann heißt es, ich habe noch einen köstlicheren Weg für euch. Dann 1. Korinther 13, das ist die Liebe. Verstehst du? Nicht nur Gaben, die Liebe, das ist das Größte. Hoffnung hört auf, Glaube hört auf, aber die Liebe hört nicht mehr auf. Und daran muss man arbeiten. Weißt du, sie sind nicht über Nacht Weltmeister geworden. Sie haben jede freie Minute genutzt und grübelten über ihr Projekt und brüteten. Und damals gab es noch keine Laptops und Computer und Smartphones und wie diese ganzen Dinger da heißen. Ja, sammelt euch Schätze. Schätze werden nicht, die liegen nicht an der Oberfläche. Die muss man graben, da muss man schürfen. Da musst du krampfhaft danach suchen. Schätze müssen gehoben werden. Wissen ist Macht, auch geistlich, auch im Glauben. Du musst Gottes Wort hören, lesen, forschen und fragen. Geschwister, die schon weiter sind, nicht Anfänger, sondern Leute, die schon mit Jesus wandeln, Jesus kennen, fragen, du, wie habt ihr das gemacht? Wie ist das bei euch? Jeder kann Erfahrungen machen. Und weißt du, wo man Erfahrungen am meisten bekommt und lernt? Man lernt Erfahrungen und bekommt Erfahrungen durch Fehler machen. Aber die meisten haben Angst, Fehler zu machen. Verstehst du? Hinzuwerfen, wieder von vorne anzufangen. Leute zu fragen. Viele Leute sind zu stolz, andere zu fragen. Frag doch andere. Hör anderen Leuten zu. Das ist, wie man Wissen erreicht. Wer Wissen sich aneignen will, der muss auf einiges verzichten. Der muss Wesentliches von Unwesentlichem trennen. Der muss Leuten zuhören und etwas fragen und auch sagen, wenn jemand fragt, und ich denke, viele Christen sind zu stolz. Weißt du, wenn du, die denken, die haben das Evangelium gepachtet. Wenn du sie was fragst, ich weiß alles und so weiter. Oder selbst wenn sie nichts wissen, die glauben, dass sie wissen. Wir müssen auch ehrlich sein als Christen, dass wir sagen, ich weiß es nicht. Ich muss mal nachlesen. Ich muss mal fragen. Ich muss mich erkundigen. Ich weiß nicht alles. Wir sind nicht allwissend. Und deshalb, Geschwister, ein Stück Demut gehört uns. Wenn wir was sowas bringen wollen, das schaffen wollen, wenn die geistlich Genies werden wollen, wir müssen auch dazu fähig sein, dass wir sagen können, ich weiß nicht, tut mir leid. Der Herr hat es mir noch nicht offenbart. Das sind einige Wahrheiten. Höre Leute zu, die etwas wissen, die etwas zu sagen haben. Und hör nicht Dummköpfen zu. So viele Leute hören Dummköpfen zu, die nichts zu sagen haben, die nichts erlebt haben, die keine Geschichte haben, die keine Fehler gemacht haben, die die Finger nicht verbrannt haben. Genies sammeln fortlaufend Informationen. Sie kommen dumm auf diese Welt, aber sie verlassen diese Welt gescheit. Denk heutzutage Einstein, Shakespeare, was weiß ich, Da Vinci. Da staunen wir heute. Verstehst du, wie hatte das? Da hat die Vögel zugeguckt, wie die Vögel fliegen und hat versucht, Flugzeuge zu kreieren, schon damals. Panzer gebaut, verstehst du? Hat sich so viele Gedanken gemacht. Weißt du, die haben darüber nachgedacht. Und ich denke, das ist ganz arg wichtig, auch für unser geistliches Leben, dass wir müssen nachdenken. Die Bibel sagt, dem denke Tag und Nacht nach. Josua Kapitel 1, Vers 5 bis 9. Denke Tag und Nacht darüber nach. Genies sind aufrichtig. Auch ganz arg wichtig. Weißt du, ich denke, das ist ganz arg wichtig, dass Christen auch ehrlich sind zu sich selber. Sie laufen meistens falschen Dingen und Leuten nach. Sie lassen sich erpressen und werden manipuliert oder lassen sich manipulieren. Und sie machen jeden Blödsinn mit und so weiter. Und sie machen jeden Blödsinn mit. Und sie lernen nie aus ihren Fehlern. Und wir sollen aus unseren Fehlern lernen. Nicht nur, dass wir verbrennen uns die Finger, aber dann lasst uns lernen, wie macht man richtig, wie macht man es gut. Viele sind nicht offen und ehrlich, sind nicht fair und gucken nicht gerade raus und sind nicht aufrichtig. Viele Menschen sind nicht aufrichtig, die machen was, die spielen was vor. Ich weiß, ich kann's. Also ich bin ehrlich, ich weiß gar nichts. Ich bin erst am Anfang meines geistlichen Lebens. Tut mir leid, obwohl ich schon Jahrzehnte Jesus nachfolge. Und ich lerne jedes Mal was dazu. Und ich bin Gott dankbar, dass der Heiland mir von Tag zu Tag was belehrt. Wir sind in der Schule Jesu. Solange wir hier auf dieser Erde sind, sind wir in der Schule Jesu, sitzen zu Jesu Füßen. Hören auf ihn. Nicht nur, was wir machen, sondern was er uns sagt. Echte Genies sind immer optimistisch. Sie glauben an sich selbst. Hör mir zu. Sie bezweifeln niemals, das werde ich nie erreichen. Ich werde nie gesund. Nicht nur das. Ich werde Jesus nie erreichen. Ich werde nie in den Himmel kommen. Nein, du musst glauben, dass du in den Himmel kommst. Dann kommst du auch in den Himmel. Aber wenn du zweifelst, dann weißt du nicht genau. Bezweifle nie, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Der Gläubige weiß, mit meinem Gott springe ich über die Mauer, egal was da ist. Ich schaffe es. Ich überwinde Grenzen. Mit Gott überwinde ich die Mauern. Und David hat nicht Sprüche geklopft, nur ich springe mit Gott über Mauern. Jerusalem war 400 Jahre, nachdem die Israeliten im gelobten Land waren, in Hand der Jebusiter. 400 Jahre. Und jetzt kommt der kleine David. Und er sagt, ich werde die Stadt der Jebusiter Jerusalem einnehmen. Und die da oben haben sich gelacht und sagten, du kommst gar nicht rein. Und doch sagte, Lahme werden Jerusalem einnehmen. Kinder werden Jerusalem einnehmen. Verstehst du? Der hat geglaubt, Jerusalem wird eingenommen. Und durch einen Schacht ist er dann in die Stadt eingestiegen, seine Leute sind eingestiegen und die Stadt wurde von ihnen erobert. Lies mal die Geschichte in den Chronikbüchern, wie Jerusalem eingenommen wurde. Weißt du, 400 Jahre haben die Israeliten nicht geschafft, aber der kleine David hat es gemacht. Genies sind Optimisten. Sie wissen, das Gute, das Richtige, das Wahre, das Licht wird siegen. Egal, lass so dunkel und so finster und so furchtbar sein, das Gute wird siegen. Gott wird zum Sieg kommen, nicht der Teufel. Optimisten, das sind diese Genies. Sie glauben an das Gute. Genies sind Realisten. Auch das gehört dazu. Nicht nur, ich glaube an Gott, Halleluja, Amen. Nein, das ist nicht alles. Sie sind Realisten, sie haben Urteilsfähigkeit. Sie sehen die Dinge, wie sie wirklich sind. Sie spielen sich nicht was vor, sie machen sich nicht was vor. Sie sehen den Tatsachen ins Auge. Sie gehen auf die Situation ein. Sie haben ihre eigene Meinung und sie sagen, wir können es mit Gottes Hilfe schaffen wir es. Irgendwie, weiß ich nicht, aber wir schaffen es. Genies, studier mal diese Geschichte. Weißt du, ich habe Alexander den Großen und all diese großen Helden der Geschichte, die verschluckt. Das hat mich so fasziniert, dass ich dann lesen kann. Mein erstes Buch war, das ich gelesen habe, Onkel Toms Hütte. Siehst du, das war mein erstes Buch, nachdem ich lesen konnte. Aber dann habe ich eine andere Bücher verschlingen. So viele Bücher hat unsere Bibliothek damals gar nicht gehabt. Also drüben in der Sowjetunion. so, und ich habe alles verschlungen, was ich nur lesen konnte. Das hat mich fasziniert. Ich möchte auch ein Eroberer sein. Ich möchte auch ein Kämpfer sein. Und ich möchte auch siegen. Ich möchte kein Verlierer sein. Ich möchte vorwärts gehen und nicht rückwärts. Und das hat mich imponiert. Egal, was es war. Weißt du, Genies sind unvoreingenommen. Sie gehen immer von der Basis aus. Sie sind gewillt. Sie sind gewillt, auch ihre Ansichten zu ändern, wenn es nötig ist, ihre Meinung zu ändern, ihre Praktik zu ändern, ihre Art zu ändern. Sie sind bereit, flexibel zu sein. Das sind Genies. Genies sind begeisterungsfähig. Sie sind begeistert selber, sind enthusiastisch. Wir können, wir werden bis ans Ende der Welt gehen. Alexander der Große. Und dann weint er da am Indus, als er sieht, da ist nichts mehr zu erobern. Was kann ich noch erobern? Perserreich ist erobert. Dann weint er. Dann greift er nach den Sternen. Und dann kommt eine kleine Mücke und sticht ihn. Das ist die Geschichte, das Ende vom Spiel. Aber Begeisterung. Weißt du, der war begeistert. Als seine Leute nicht mehr weiter wollten, dann stieg er vom Pferd runter und sagten, wir können nicht. Dann stieg er vom Pferd runter, hat sein Pferd geführt, damit er andere Leute ansteckt mit seiner Begeisterung. Also ich bin euch gleich. Ich marschiere mit euch mit. Genießt. Ergreifen jede Chance, was sich ihnen bietet. Sie nützen die Möglichkeit. Und es ist so wichtig, wenn du siegen willst, wenn du Überwinder leben willst, wenn du Schätze im Himmel sammeln willst, du musst deine Ängste überwinden. Deine Ängste, egal was es ist, vor wem. Und jeder Tag ist gut für dich und jeder Tag ist günstig und jeder Tag ist ungünstig und jeder Tag ist schlecht. Und jetzt heißt, was machst du daraus? Hab keine Angst vor dem Unbekannten. Hab keine Angst, neue Wege zu gehen. Hab keine Angst, nach vorne zu schauen und voranzugehen. Und ob da jemand mitgeht oder nicht, dreht dich nicht um und fragt, wer geht noch mir mit, wer folgt mir? Verstehst das niemand? Weißt du, wer hinter dir folgt? Der Herr. Der Herr folgt hinter dir. Da ist niemand mehr, außer Gott. Genies treffen Entscheidungen und führen sie konsequent aus. Sie warten nicht, bis irgendetwas passiert, bis irgendjemand mich entdeckt, bis irgendjemand mich bittet. Weißt du, sie wissen, was Anstand ist, sie wissen, was sich gehört, sie wissen, was normal ist. So weiter, sie sind entschlossen und sie gehen auf dieses Ziel zu. Verfolge einfach konsequent deinen Weg und unternimm etwas, dann wirst du auch ein Genie im Reich Gottes. Und im Reich Gottes sind Helden. Wer da überwindet, der wird das alles ererben. Das sind Genies. Ich möchte noch weiter ein paar Gedanken. Ich habe noch eine ganze Menge. Ich schaffe wahrscheinlich heute sowieso nichts. Genies wissen, was einen motiviert, was einen vorwärts bringt, was einen überzeugt, was einem Kraft gibt. Sie wissen, auf sich selbst konzentrieren, das gibt mir Kraft. Auf Gott sich zu konzentrieren, das gibt mir Kraft. Deine Gesundheit liegt in deiner Hand. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das ist ein biblischer Weg. Genies haben gelernt, sich selbst herauszufordern und aus sich selbst herauszugehen, über sich selbst hinauszuwachsen. Sie haben sich gewöhnt, über natürliche Leistungen zu vollbringen. Sie haben eine innere Unbefangenheit, außer sich. Oh, wir schaffen's. Der Herr und ich. Der Herr und ich. Und Sie wissen, vor Gott sind wir alle gleich, aber wir können noch Unterschied machen. Wir machen den Unterschied. Noch etwas. Genies haben Geduld. Sehr viel Geduld. Eselsgeduld. Sie haben sehr viel Geduld. Sie haben einen langen Atem, sitzen am langen Hebel. Sie wissen, gute Dinge brauchen Zeit. Und in der Natur Wachstum ist so wichtig. In der Natur kommt nichts so schnell ruckzuck. Nein, das braucht seine Zeit. Das Leben ist kein McDonald's. Das Leben ist kein Treibhaus. Es braucht seine Zeit. Ein echter Genie ist hartnäckig. Der hält durch. Er erwartet keine schnelle Lösungen. Auch geistlich. Erwarte nicht, dass du gleich ein Heiliger wirst. Das geht Stück für Stück. Wir werden erneuert von Tag zu Tag. Genies haben so viel Geduld mit sich selbst und noch viel mehr mit anderen. Lass doch die machen. Geh deinen Weg. Vor Gott sind wir alle Menschen gleich. Aber nicht alle sind gleich geduldig. Verstehst? Da gibt es Menschen, die sind echt geduldig. Nicht alle haben Empfindungsvermögen. Aber es gibt Menschen mit einem geistigen Radar. Bei vielen, die haben einen geistigen Radar, aber dieses Radargerät ist außer Betrieb. Nicht eingeschaltet. Oder gar nicht entwickelt. Verstehst du? Aber wir haben ein Radar. Wir spüren, wenn wir das nur gebrauchen würden, wir spüren schon, da ist etwas. Genies tolerieren keine Mittelmäßigkeit und auch nicht bei sich selbst. Wenn ich schon bin, will ich überdurchschnittlich sein, ich will das Optimalste für meinen Heil und das Beste ist für meinen Gott gerade gut genug. Sie sind immer bestrebt, besser zu machen. Echte Genies haben Sinn für Humor. Das haben viele Christen verloren. Die können nicht mehr lachen. Die können nur noch weinen. Aber die Bibel sagt, lacht mit den Lachenden und weint mit den Weinenden. Beides gehört dazu. Echte Genies haben Sinn für Humor. Und zwar, sie sind gewillt, sogar auf ihre eigenen Kosten, auf ihre eigenen Fehler zu lachen. Oh, wann hast du das letzte Mal über dich selbst gelacht? Natürlich über dich selbst auch schon oft geweint, aber über dich selbst mal gelacht. Über deine Dummheiten. Bleibe geistig beweglich. Weißt du, je mehr du lernst, je mehr du verstehst, je mehr du vollbringst, desto reifer wirst du. Und das ist, worauf es ankommt. Strecke nicht zurück vor Anstrengung. Genies haben nie zurückgestreckt vor Anstrengung. Bleibe immer anpassungsfähig. Verändere dich so gut du kannst. Sträube dich nicht, wenn Gott dich anders führt. Wenn Gott dich so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, so mein Kind, jetzt gehen wir da durch. Aber selbst wenn du keinen Boden unter die Füße bekommst, weißt du, viele, wir haben dieses Bild in Hesekiel, wo man ins Wasser, in den Strom Gottes geht. Viele möchten in den Strom Gottes gehen, aber nur bis zu Knöcheln oder bis zum Knien, bis zur Hüfte, vielleicht nur bis zur Brust oder so. Aber keiner oder die wenigsten, und das sind ganz wenige, die sich dann übergeben dem Strom und sich treiben und vom Herrn sich führen lassen, vom Strom, der auch vom Heiligtum ausgeht. Lerne deine Probleme auf Gottes Art zu lösen. Lerne neue Entscheidungen zu treffen. Löse dich aus der Routine. Das ist, was Genie macht. Nicht immer, mein Vater hat schon gemacht, mein Großvater hat gemacht und Urgroßvater schon gemacht. Nein, ich bin ich. Und ich gehe meine Wege. Bleibe neugierig. Und wissensbegierig. Bleibe neugierig. Das sind Dinge, wie ich weitergeben möchte, dass ich alles mit der Bibel begründen kann. Ich könnte für alles eine Bibelstelle nennen. Bleibe neugierig. Interessiere dich. Neugierige Menschen entdecken ihre Welt. Finde neue Informationen. Nicht, das weiß ich schon alles. Verstehst du? Das, was du nicht weißt, das musst du wissen. Was du nicht weißt. Hab keine Angst zuzugeben, dass du nichts weißt. Denn dann bist du lernfähig. Verstehst du? Du kommst dumm auch zur Welt. Und jetzt musst du lernen eine neue Sprache. Und sobald du eine neue Sprache lernst, verstehst du die ganze Kultur des neuen Volkes, dessen Sprache du lernst. Und kannst dich darin bewegen. Hab keine Angst. Hab Mut, Fragen zu stellen. Echt, hab Mut, Fragen zu stellen über Dinge, die du nicht verstehst. Frage. Nur über Fragen verstehst du, Herr Lehrer, wie ist das? Verstehst du? Je mehr du fragst, desto mehr Erklärungen bekommst du. Und so viele haben nicht gefragt, deshalb sind sie dumm geblieben. Entschuldigung. Genies sind Idealisten. Bleibe mit beiden Beinen auf diesem Boden. Strebe entschlossen, große Dinge, das Optimale zu erreichen. Und wachse über dich selbst hinaus. Da, wo dein Leben verbessert werden kann, verbessere. Da, wo du ein Segen sein kannst, werde ein Segen. Genies haben eine Vorstellungskraft. Das, was der geworden ist, kann ich auch werden. Deshalb, alle Menschen sind gleich. Das, was der konnte, kann ich auch. Jeder Mensch kann das, was der andere kann. Ob es ihm gegeben ist oder nicht gegeben ist, der muss sich selber holen. In aller Liebe. Der muss selbst entwickeln und dabei schaffen. Genies wissen, wie man diese Dinge kombiniert, wie man denkt. Sie sehen von einer anderen Perspektive die Dinge, nicht so, wie der Herr Lehrer gesagt hat. Nein, sie entdecken ihre eigene Art. Entwirre deine geistige Umgebung, dein Inneres. Entwirre deine Vorstellung mit dem Wort Gottes, mit den Verheißungen Gottes. Der Herr hat es gesagt. Und beim Herrn ist nichts unmöglich. Nichts unmöglich. Fange an zu träumen. Wann hast du das letzte Mal richtig geträumt, und zwar bewusst geträumt? Dich hingelegt und gesagt, lieber Gott, ich möchte eine Vision von dir. Und wo keine Vision ist, wird das Volk wild und geht unter. Und wo keine Vision ist, geht der Mensch unter. So, stelle dir das Leben von deinem Inneren vor, wie du innen aussiehst. Stell das Leben von deiner Seele, von deinem Unterbewusstsein her. Entdecke Gott in dir. Das sind die Schätze, die dann im Himmel ankommen. Entdecke alles Stärkende und alles Schwächende in dir. Entdecke die Stärken und die Schwächen. Gott hat dich mit allem ausgerüstet, was du brauchst. So wie das Baby, das zur Welt kommt, das hat alles in sich. Alle Organe und so weiter, die müssen zu Funktion gebracht werden, entwickelt werden. Die müssen wachsen und reifen. Fang an, diese Dinge zu gebrauchen, die in dir drin sind. Weißt du, du musst deine Schwächen und deine Gedanken kontrollieren und nicht alles zulassen. Das will ich und das will ich nicht, gehört dazu. Die Schwäche, den Gedanken und Worte, die musst du aussortieren, die dich stören, die dich belasten. So wie die schwächenden Dinge funktionieren, so funktionieren auch die stärkenden Dinge, die in dir sind. Deshalb muss entwickeln das. Wenn das Schwache funktioniert, kann das auch Starke funktionieren. Miteinander schalt um. Was einer kann, das können alle. Und ich stehe auf den Standpunkt, das können alle. Ob sie begabt sind oder nicht begabt sind. Auch der Unbegabte wird begabt. Deshalb gibt es die Gaben des Heiligen Geistes noch dazu. Gott befähigt uns. Die Kinder sagen immer, das ist immer ganz toll von Kindern, wenn ich einmal groß bin, dann werde ich Feuerwehr, da werde ich Eisenbahner, da werde ich Polizist. Verstehst du, wenn ich einmal groß bin, stell dir mal vor, wenn du einmal ein Genie bist, wenn du einmal ein Heiliger bist, wenn du einmal die Reife in Gott erreicht hast, du musst deren Prinzipien kennen von den Genies. Du musst immer den Blick nach oben richten, nach oben. Ich weiß nicht, ob du schon durch die Lande gefahren bist, durch Deutschland gefahren bist, aber manchmal sieht man Wälder, die abgeholzt worden sind, und da lassen die Förster einige Bäume immer stehen, einige große Überhangbäume. Die lassen sie stehen einfach. Und du fragst dich, warum? Soll ich dir sagen, warum? Ich habe meine Kinder mal gefragt, oder die haben mich gefragt, warum stehen da ein paar Bäume und die kleinen Bäumchen wachsen dann. Und dann die Kinder und Narren sagen immer die Wahrheit. Dann sagt einer meiner Kinder, sagt der Papa, damit die kleinen Bäumchen sehen, so groß wie der kann ich auch werden. So groß wie der kann ich auch werden. Und nicht nur das, diese großen Bäume verstreuen den Samen, so damit die jungen Bäumchen nachwachsen können. Aber so groß wie der kann ich auch werden. So wie der Heiland, so wie Paulus, so wie Petrus, so wie Johannes, so wie Thomas. Das waren alles sterbliche Menschen. Guck mal, der Thomas war so ein Feigling, so ein Zweifler. Und was ist aus ihm geworden? Erhebe deinen Blick nach oben. Die Bibel sagt, lass uns wegschauen und lass uns aufsehen auf Jesus und den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du kannst auch so ein Heiliger werden. Du musst natürlich nicht in die Wüste gehen und dich einmauern lassen oder so Säulenheiliger. Wir haben dann einen Säulenheiliger, der sich da auf eine Säule sich oben gesetzt, 30 Jahre ausgehalten, immer von unten sich versorgen lassen, ich bete für dich und dann runtergeschickt in eine Botschaft, so Säulenheiliger. Du musst kein Säulenheiliger sein. Es gibt Heilige, die mit zwei Beinen auf dieser Erde gehen und Gott dienen und im Glauben wandeln. So, werde übernatürlich. Dein Geist kann über dich hinauswachsen und sich verewigen. Deshalb schau auf Jesus, schau auf den Unendlichen, werde voll vom Heiligen Geist, lass deinen Blick in die Unendlichkeit schweifen, löse dich von deinen Beschränkungen, ganz arg wichtig, und fange ganz neu dein Leben zu kreieren. Gott will es, der Herr will es, was ich werden soll. Deine Macht und Stärke begründe sich in deiner Sicht. Das, was du siehst, das will ich dir geben, hat Gott gesagt. Nicht nur zu Abraham, zu Moses und zu vielen anderen. Was du siehst, was du nicht siehst, was du nicht einsiehst, wirst du auch nie bekommen. Braucht man gar nicht reden. Schau, das sind die Leitlinien für deinen Lebensweg. Ich habe eine Geschichte im Internet für mich veröffentlicht. Eigentlich ein Tierarzt hat mir diese Geschichte geschickt von einem Jungen, und das habe ich einfach publiziert und ein paar Bilder dazu gesucht. Und da muss es sein Hund von dem Jungen eingeschläfert werden. Und dann haben die Eltern gesagt, aber wir wollen den Jungen mit dabei sein lassen. Wenn das Tier eingeschläfert wird, ist es ja sein Hund. Und dann sagte der Junge, Kinder sagen immer die Wahrheit, Menschen werden geboren, damit sie lernen, ein gutes Leben zu führen, hat der Junge gesagt. Dass sie alle lieb haben und sie gut zueinander sind und so weiter und nett sind. Stimmt das? Sagte der Junge zu dem Tierarzt und so weiter. Der war gar nicht so außer sich, dass der Hund eingeschläfert wurde. Sein Hund, ganz sanft und friedlich. Und dann sagte der Junge noch einen Satz. Naja, Hunde wissen ja schon, wie es geht. Menschen müssen es noch lernen. Deshalb bleiben die Hunde nicht so lange auf dieser Welt. Die Menschen müssen lernen, deshalb viele kommen früh vollendet, gehen die dann aus der Welt. Vor Gott und vor und so weiter und von Gott sind wir alle gleich, von Natur. Alles auf dieser Welt fängt klein an, und Jesus fing auch ganz klein an. In Windeln und in eine Krippe gelegt, hat nicht immer so gut gehabt wie du. Du bist wenigstens im Schaukelbett groß geworden. Oder im Bettchen oder im Kinderwagen. Der hat keinen Kinderwagen gehabt. Auf der Flucht hat wahrscheinlich Josef ihn in den Rucksack gesteckt. So, Jesus und der Heilige Geist machen aus uns Genies, Botschafter Gottes, Jünger Jesu. Also, wir lernen von Jesus und wir sollen den Menschen das alles beibringen, was er uns gesagt hat, was wir sie lehren sollen. Viele wissen, sie sind berufen, sie sind erwählt, aber sie tun nichts dazu. Sie setzen das Werk Jesu nicht fort. Und das Werk Jesu, wisst ihr, was das Werk Jesu ist? Versöhnung. Versöhnung mit Gott, Versöhnung untereinander, Versöhnung mit sich selbst. Das ist das Werk der Versöhnung. Der Heilige Geist
schafft Ausgleich bei uns. Das ist auch, was der Heilige Geist, lass den Heiligen Geist in dir arbeiten. Weißt du, du wirst ausgeglichen. Die meisten Menschen sind einseitig. Einseitig. Entweder himmelhochjauchzend oder zu Tode betrübt, das manchmal tagsüber oder manchmal so nacheinander, aber in unserer Art und Weise, die einen sind so und so, der Heilige Geist wird uns cool machen, besonnen machen, beherrscht machen, dass wir uns ausgleichen. Lass den Heiligen Geist dein Leben ausgleichen. Das ist, was uns in der Ewigkeit erhalten bleibt. Und zuerst müssen wir lernen, uns selbst zu akzeptieren und selbst anzunehmen, so wie die Aposteln damals 10 Tage am Pfingsten, sie waren einmütig beieinander, die haben gelernt, einander zu verstehen. Und Jesus hat gesagt, niemand nennt niemand Meister, niemand Vater, denn nur einer ist euer Meister und einer ist euer Vater. Weißt du, wir, da haben sie gedacht, die Apostel, ja, der ist ein Meister, der hat es kapiert, der hat es gelernt. Nein, keiner hat es gelernt. Er ist unser Meister und er ist unser Vater. Und jetzt will ich noch was zu einem Punkt kommen. Jeder hat das gleiche Maß an Salbung und Gnade vom Heiligen Geist bekommen. Und der muss es nur entfalten. Der muss nur entwickeln. Nur Jesus stand über die Jünger. Nur einer ist euer Meister und nur einer ist euer Vater. Und die Jünger waren plötzlich, das haben sie gelernt nach 10 Tagen, wir sind nur Jesus verantwortlich. Wir sind von Jesus abhängig. Wir sind von Jesus ausgesandt. Wir sind Gesandte Christi. Wir sind nicht von Menschen ausgeschickt. Wir sind nicht von Menschen ordiniert. Wir haben unsere Kraft von Jesus bekommen. Und da hat es gefunkt. Und da fiel der Heilige Geist. Apostelgeschichte 13, Vers 2. Der Heilige Geist sprach dort mitten im Gottesdienst plötzlich, sondert mir aus Barabbas und Saulus für den Dienst, wozu ich sie berufen habe. Puh, so verstehst du eine Botschaft, eine Prophetie. Von Gott ist jeder zur Freiheit berufen. Du hast keinen knechtischen Geist bekommen, nein, zur Freiheit der Kinder Gottes. Du musst lernen, die Freiheit zu nutzen. Und wie man das macht, wie man die Freiheit gebraucht. Jesus erzählt in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn, was meines ist auch dein, Junge. Was meines ist auch dein. Du wirst von Gott geführt, individuell. Du musst dich aber nur führen lassen. Gott will jeden Menschen führen. Gott will jeden inspirieren. Aber du musst dich inspirieren lassen. Weißt du, Gott hat den Judas erwählt. Mir ist der Judas immer so ein Mensch. Verstehst du? Wie die meisten Christen in der Gemeinde. Weißt du, der Judas war nur einer und der Jüngerschar. Aber die Jünger haben den Judas durchgetragen bis zum Schluss. Und Jesus kann nichts dafür, dass der Judas in die falsche Richtung geht. Kann nichts dafür. Das ist ja seine Entscheidung. Jesus hat alle gleich lieb gehabt. Und sogar noch mehr. Jesus hat alle auserwählt. Alle waren auserbeten. Er gibt dem Judas sogar noch einen Kuss. Da hat Petrus das nicht bekommen. Judas hat das Abendmahl bekommen. Judas ist in seine Füße gewaschen worden. Und der Herr ist ihm nachgegangen. Weißt du, der wollte was anders. So viele Menschen wollen was anders. Die wollen nicht das, was Jesus will. Wann wirst du das Reich Gottes wiederherstellen? Paulus ist so ein Prototyp für einen Apostel. Paulus nimmt den Platz von Judas wahrscheinlich ein. Das ist meine Vermutung. So, er hat sich Jesus gestellt. Er hat die Gnade angenommen, obwohl er ein Verbrecher war. Und in Epheser 3, Vers 2 bis 6, da erzählte, dass ihm die Gnade ist und dass niemand sich rühmen kann. Und alles, was ich bin ich allein aus Gnaden, das Gottes Erbarmen. Auch der Judas hätte das gehabt, aber nein, der hat es ausgeschlagen. Das, was Gott in der Apostelgeschichte oder in der Urgemeinde tat, das tut er heute noch. Das gilt für alle gleich, alle Zeit. Jesus ist der gleiche, derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das, was er damals war, ist er heute. Wir haben keinen anderen Jesus. Der Jesus, den Paulus hatte, ist auch unser Jesus heute. Dieser Jesus ist nicht begrenzt. Nur unsere falsche Lehre und Theologie kann ihn begrenzen und ihn einengen. So die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie haben Jesus eingeengt. Er konnte wegen ihres Unglaubens nichts wirken. Sie haben also sich Jesus in den Weg gestellt und sie haben nichts nicht angenommen. Jesus ist heute noch derselbe für alle Menschen. Alle, die zu ihm kommen, wird er nicht hinausstoßen. Alle zieht er zum Vater. So, wir müssen also nur dasselbe tun, was die Apostel damals getan haben. Auf Jesus schauen, auf Jesus hören und Jesus nachfolgen. Auf dieser Welt hat sich bis heute nichts geändert. Der Mensch bleibt, was er ist. Jesus bleibt, was er ist. Und jetzt pass auf, auch der Teufel bleibt das, was er ist. Auch wenn Jesus am Kreuz gestorben ist, hat sich die Welt noch gar nicht verändert. Die Welt ist dieselbe Welt geblieben, aber die Menschen, die zu Jesus gekommen sind, die sind verändert worden. Und der Teufel wird erst aus dieser Welt geworfen und vertrieben, erst wenn Jesus wiederkommt. Deshalb, wir müssen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und durch den Heiligen Geist wischt Gott uns allen die Tränen ab. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Gott hat keine Stiefkinder oder Menschen zweiter Klasse. Du bist kein Aschenputtel und Brödel oder Blödel. Verstehst du? Das bist du nicht. Gott sagt zu Abraham, ich will dir alles geben, was du siehst. Alles, was du siehst, was du glaubst, was du vernimmst, was du für wahr hältst, alles das will ich dir geben. Begrenze deinen Horizont nicht. Sieh, wie es Gott ist. Weißt du, so viele Christen mit sehenden Augen sehen sie und mit hörenden Ohren hören sie, aber begreifen es nicht. Warum? Weil sie zweifeln an das, was Gott gibt. Weißt du, wir wollen nur Kirche und Religion spielen, aber Gott will viel mehr. Reich Gottes in uns. Die sehen nicht die Notwendigkeit der Veränderung. Sie wollen sich auch gar nicht groß verändern. Aber Gott arbeitet an uns. Gott will aus uns Genies machen. Sie wollen nur in Ruhe gelassen werden. Bitte mich nicht stören. Ich schlafe. Verstehst? Oder putzt. Weißt du, im Hotel muss man eine Tür manchmal hängen. Also wenn du nicht das Hotel bis zum Mittag verlässt oder so bleibst, dann musst du ein Schild hinhängen. Bitte nicht stören. Draußen oder wir schlafen eigentlich so. Ungläubige Menschen haben keine Offenbarung, kein Licht und dergleichen. Sie lassen sich vom Heiligen Geist nicht leiten. Sie haben auch gar keine Geistesleitung. Deshalb können sie auch nicht das Ziel erreichen. Aber du weißt es heute. Du weißt es, wie man das erreicht, wie man das bekommt, wie Gott einem nahe kommt. Hab einen richtigen Blick. Schau richtig. Viele haben so einen Knick in ihrer Optik. Sie sehen es, aber sie sehen verkehrt. Sie glauben, eine große Offenbarung, aber diese Offenbarung ist ein großer Betrug und Schwindel für sie. So viele sind auf dieser dämonischen Bauernfängerei hereingefallen, sind Menschensklaven geworden. Und sie wissen, das werde ich nicht mitnehmen, das bleibt alles hier. Die Scheune, die ich vergrößert habe, das bleibt hier. Deshalb, lass dich vom Heiligen Geist treiben und führen und bedienen und der Heilige Geist wird dich auf der rechten Bahn führen. Der Trick des Teufels überall gleich, bei allen Menschen gleich, ist der gleiche Teufel, der gleiche Gott. Es ist der gleiche Gott, auch der uns dient und so weiter, der uns führt, der uns behütet, der uns bewahrt. Wir haben das Gleiche und der Mensch ist der gleiche geblieben. Also wenn du dich kennst, kennst du alle anderen Menschen auch. Da brauchst du nicht, musst nicht unbedingt Psychologie studieren. Wenn du dich kennst, dann weißt du, was für ein Gauner du bist. Und dann weißt du auch, was für Gauner die anderen sind. Und was die anderen, wie das alles so berechnen, machen und manipulieren, ich kann noch viel sagen. Das Leben ist nicht fair, aber Gott ist fair. Und weißt du, mir ist eines groß geworden in diesen Tagen, unser Leben ist unser Dienst. Und das ist, was wir mit in die Ewigkeit nehmen. Unser Leben, dein Leben ist dein Dienst. Da such nicht große Arbeit, sondern lebe richtig. Gestalte dein Leben richtig. Tu das, was du kannst, was dir von der Hand kommt. Pack's an und du wirst merken, die Dinge in deinem Leben werden nacheinander sich ins Positive verändern. Und du wirst merken, Gott ist mit mir. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, aber der Geist meines Vaters hat die offenbart. Und das, was Petrus erleben konnte als eine Offenbarung des Heiligen Geistes, das kannst du und ich, können wir alle Zeit an allen Orten erleben. Die Salbung wird euch alles lehren. Lass dich vom Heiligen Geist, von der Offenbarung Gottes belehren. Und du wirst erstaunt sein, wie Jesus dich führt, wie Jesus dich leitet, wie Jesus die Stürme in deinem Leben stillt, wie Jesus die Dinge glättet. Und Gott will seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Der Joel sagt es und der Petrus sagt es auch, auf alles Fleisch. Und das gilt ausnahmslos auf alles, auf jung und alt. Und es gilt, und diese Verheißung gilt euch und euren Kindern und Kindeskinder, deinen Urenkel, da verschluckt dich nicht. Verstehst? Diese Verheißung gilt euch. Apostelgeschichte 2, lies mal nach. Gott will uns diese Gnade schenken. Die Liebe Gottes, seine Gnade, seine Kraft, seine Verheißung, sein Heiliger Geist ist für alle Menschen da. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort wahr ist und dass du alle Menschen liebst und dass du allen Menschen dienst und dass du alle Menschen retten möchtest. Und hilf, dass die dein Wort heute Nachmittag gehört haben, dass sie alles dran setzen, dass sie geistlich Genies werden, dass sie wachsen im Herrn, dass sie zunehmen in der Stärke Gottes und dass sie Fortschritte machen und innerlich reifen und Schätze sammeln, Kleinode sammeln, Perlen sammeln. Halleluja für die Stadt Gottes. Halleluja. Und dass sie die Stadt Gottes einnehmen, das neue Jerusalem einnehmen, durch ihr Leben, durch ihr Dienen, durch ihre Hingabe, durch ihre Treue, durch ihre Geduld. auch durch ihre Liebe zu dir, Herr Jesus. Und die Liebe ist das Größte, die Liebe zu dir zuerst einmal und dann die Liebe zu sich selbst und die Liebe zu allen Menschen, diese allgemeine Liebe. Danke, Herr, dass du deinen Geist uns gegeben hast und dein Heiliger Geist macht alles Übrige. Das, was ich heute Nachmittag nicht gesagt habe, vergessen habe, unterschlagen habe, was auch immer sein mag, Herr Jesus, das macht dein Heiliger Geist. Du wirst zwischen den Zeilen, zwischen den Sätzen weiterwirken. In Jesu Namen, Vater. Amen.